Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los.
Viele unserer HörerInnen, die kennen das wahrscheinlich. Man will sich regelmäßig weiterbilden und hat hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit. Und das überträgt sich natürlich auch auf andere Bereiche des Lebens. Je älter man wird, desto mehr Wert legt man auf Qualität, egal ob es ums Wohnen geht, um Urlaube oder um Mode. Umso spannender, dass viele erfolgreiche Menschen nicht den gleichen Anspruch entwickeln, wenn es um ihre Finanzen geht. Oft haben sie nicht das Wissen, das Interesse oder schlichtweg die Zeit, um sich auf ihre Geldanlage zu konzentrieren. Wer kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe sucht, der ist bei unserem heutigen Werbepartner Liquid genau richtig. Liquid ist dein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau und wurde bereits 5-mal in Folge vom Kapitalmagazin ausgezeichnet. Mit Liquid habt ihr nicht nur Zugang zu einem erstklassigen Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Also, nehmt euch einen Moment Zeit für eure Finanzen und besucht www.liquid.de/welt, um ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren. Liquid, das buchstabiert man übrigens L-I-Q-I-D. Alle Infos gibt's aber auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Wir sprechen über Chancen bei TeamViewer, die Zukunft von Facebook und wie groß der Makel bei China-Aktien ist. Wir nennen die Tech-Basis-Investments und verraten euch die ultimative Tech-Aktienliste. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 9. Oktober, und viele von euch sind von den heftigen Schwankungen an den Börsen irritiert. Sie suchen nach Orientierung und spannenden Anlageideen. Und was würde da besser passen, als einen Experten einzuladen, der schon so manchen Sturm erlebt und erfolgreich gemeistert hat?
Er war schon mal bei uns und viele von euch sind große Fans von ihm und seiner Expertise. Ich übrigens auch. Er ist Tech-Investor, ist Host beim Doppelgänger-Podcast und erfolgreicher Angel-Investor.
Apropos, beispielsweise nennt er einen Anteil an Gorillas sein eigen. Und über die wilden Geschehnisse dort in diesen Tagen und weitere Insider-Einsichten reden wir heute mit Philipp the Pip Klöckner. Herzlich willkommen, Philipp.
Hallo Nando, hallo Holger.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Als ich heute Morgen zum Zahnarzt gegangen bin, hat er mich nicht begrüßt und gesagt, na, wie geht's denn so? Sondern er hat gesagt, ich habe da auch eine Frage an Pip Klöckner, weil wir dich ja vorgestellt hatten. Und es gibt so viele Fans von dir, die jetzt mir teilweise ihr ganzes Depot rübergeschickt haben und sagen, jetzt kannst du ihm das mal zeigen? Der soll mal seine Meinung dazu sagen. Oder der Defner hat gesagt, kann er mal was durchrechnen für mich? Insofern, darfst du heute viele Fragen beantworten, die unsere Hörerinnen und Hörer hatten. Und freuen wir uns drauf.
Genau, und wir fangen an tatsächlich, das ist natürlich top aktuell. Man muss ehrlich sagen, schon vor dem, was da abgegangen ist, gab es sehr, sehr viele Fragen zu TeamViewer. Aber bei dem, was da jetzt dann gerade passiert ist, Holger, kannst du ja nochmal kurz erzählen, was da die letzten Stunden ja eigentlich fast vorgegangen ist.
Eine weitere Enttäuschung. Das ist schon die dritte Enttäuschung in diesem Jahr. Herr Steil hat uns mitgeteilt, dass A, das Großkundengeschäft nicht mehr so brummt, B, die Storno-Quote nur leicht gesunken ist, also auch die Kunden, die in Corona gefunden wurden, teilweise wieder abspringen und dass es alles nicht so doll aussieht. Und dann fiel die Aktie wie ein Stein in 2 Tagen, 33%. Und nun stellt sich die Frage, Pip, was machen wir mit TeamViewer? Eine Idee?
Also ich war Anfang des Jahres auch noch relativ optimistisch für TeamViewer, weil sie einfach diese hervorragende EBIT-Marge hatten von, ich glaube, 54% oder auf jeden Fall deutlich über 50%. Also dass einfach von jedem Euro Umsatz die Hälfte als Gewinn hängen bleibt eigentlich. Das sieht jetzt inzwischen aber alles nicht mehr so gut aus, wie du ganz richtig sagst. Also das Wachstum hat sich verflacht, war im letzten Quartal, glaube ich, einstellig. Sie haben jetzt sozusagen die Zahlen korrigiert für das aktuelle, oder den Ausblick korrigiert für das aktuelle Jahr. Wie du sagst, alle Zahlen zeigen eigentlich in die falsche Richtung oder fast alle Zahlen. Auch alles, was die Kundenakquise betrachtet, also diese Magic Number oder das Verhältnis von Customer Acquisition Costs zum Lifetime Value, stand auch in dem Bericht, hat sich verschlechtert oder hat sich nicht so gut entwickelt, wie man dachte.
Aber jetzt muss ich nochmal sagen, was machen die? Die machen so Fernwartungssachen und immer, wenn ich zu Hause Homeoffice habe oder sonst wie und Unternehmen dann aus der Ferne die Computer ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angucken, dann nutzen sie das. Aber warum ist es auf einmal nicht mehr so hip? Oder gibt es Konkurrenz? Oder ist einfach Homeoffice nicht mehr so? Woran liegt das? Ist das jetzt ein strukturelles Problem? Ist das ein Teamviewer-Problem? Was ist da los? Also,
genau, das kann der Computer zu Hause sein, das kann auch Maschinen sein oder Server oder so, die man damit fernwarten kann. Aber prinzipiell geht es um Fernzugriff auf, oder das ist, glaube ich, der Hauptteil des Geschäftsmodells, Fernzugriff auf Rechner. Ich glaube, das Problem könnte es vielleicht zweierlei. Einerseits haben sie mit Anydesk einen sehr starken Konkurrenten, die deutlich schneller wachsen oder zu wachsen scheinen im Moment. Und das andere ist, glaube ich, dass die dahinterliegende Industrie, also sagen die Unternehmer, die typischerweise TeamViewer verkauft, dass die selber halt nicht besonders schnell wächst. Wenn man das jetzt mit anderen irgendwie Cloud-Titeln vergleichen würden, die typischerweise stark von der Startup-Industrie getrieben werden, dann ist es der Sales-Prozess beim TeamViewer einerseits viel langsamer, aber wahrscheinlich wachsen die Unternehmen selber, also die Kunden nicht besonders schnell.
Und ist es nicht auch so, dass TeamViewer, ich meine, das ist ja Klassiker, Pandemiegewinner und irgendwie die Erwartung zumindest im Markt, dass wir jetzt sozusagen eine Disruption erfahren haben, dass jetzt sozusagen Produkte wie die von TeamViewer oder Technologien auch danach wahnsinnig gefragt bleiben. Könnte sich jetzt als Irrtum rausstellen? Gibt es da noch so ein paar andere Titel? Wir haben das heute auch schon diskutiert, die wirklich einfach im Zuge dieser Corona-Nummer überschätzt wurden, wo sich jetzt so ein neuer Realismus einstellt und damit auch völlig neue, deutlich niedrigere Bewertungen. Fallen dir da noch ein paar ein?
Das war ein TeamViewer. Jetzt wollen wir ja wissen, was wirst du mit TeamViewer jetzt machen? Jetzt kann man ja sagen, die ist so weit gefallen. Ist das jetzt vielleicht ein Value-Wert, so für die Buffets dieser Welt, die sagen, naja, zu 3,3 Milliarden, was vorher mal 10 Milliarden wert ist, kann ich zu 3,3 Milliarden jetzt kaufen? Oder würdest du sagen, das ist mir nix und dann kannst du die anderen enttäuschen und noch irgendwie uns.
Ja, ich glaube tatsächlich ist halt auch kein wirklicher Value-Titel mehr, weil also auch diese Traummarge von über 50%, auch die ist ja dahin geschmolzen und ist jetzt, glaube ich, nur noch 34% im letzten Quartal. Und oder die Ankündigung, glaube ich, für das nächste Quartal ist noch 34%. Und das ist dann schon ein Riesenunterschied, ob man sozusagen 50 Cent oder 33 Cent oder 34 Cent vom Euro einbehält. Und damit, ich meine, es ist immer noch eine sehr gute EBIT-Marge, aber es ist halt nicht mehr eine EBIT-Marge, die vielleicht so ein hohes Multiple rechtfertigt. Deswegen es ist schon Value-Wert, aber dafür ist es dann auch sehr noch zu hoch bewertet vielleicht.
Also im Moment kein Wachstum, kein Value, also nichts.
Und dann sind sie ja doch noch bei Manchester United für zig, keine Ahnung.
275 Millionen.
275 Millionen auf der Brust.
Und man weiß auch nicht, wo das stoppt. Ne? Also die Marge fällt jetzt zusammen oder wird komprimiert. Und die Frage ist 33 jetzt das Letzte, was wir gesehen haben? Oder wird sie noch kleiner werden, die Marge, wenn man weiter Geld in Marketing steckt? Und bis dahin hätte man jetzt sagen können, vielleicht investieren sie auch so viel Geld in Marketing, weil es so gut läuft oder weil man glaubt, dass man die Sales, das Marketing damit beschleunigen kann. Sie sagen ja selber, die Effekte, mit den Effekten rechnen sie erst in 2-3 Quartalen. Aber es kann eben auch sein, dass es vielleicht so ein Verzweiflungsmove war, dass man dann versucht, alles nochmal reinzuschmeißen in die Waagschale. Im Moment würde ich jetzt nicht, glaube ich, investieren.
Selbst bei 16 Euro nicht? Ich meine, die sind ja weit unter ihrem Ausgabekurs. 26,50 war das, glaube ich, damals. Immer noch nicht. Sag mal einen Wert, wo du sagen würdest, jetzt. 15, 14, 10?
Ja, vielleicht wenn sie beim Price Earnings, also beim KGV, sich irgendwie unter der 30er. Ich glaube, im Moment sind sie noch knapp bei 40 oder über 30. Wenn sie jetzt deutlich unter 30 fallen, dann kann man sagen, irgendwie beim jetzigen Zinsszenario ist das dann vielleicht eine faire Bewertung und dann wird es so eine Art Value-Titel. Aber diese Margenkompression, also dass die EBIT-Marge gerade zusammenschmelzt, wie gesagt, man weiß jetzt noch nicht, wo das endet. Und wenn der Umsatz stagniert und der Gewinn sozusagen kleiner wird sogar, dann wird sich das KGV ja quasi erhöhen statt kleiner werden in Zukunft.
Deswegen bei 25 auf 2021er Schätzung.
25 sind sie schon.
Jetzt schon.
Aber die Frage ist, ob die Gewinnwarnung da jetzt schon ein.
Das weiß man nicht.
Ich glaube fast nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, ich merke schon.
Also was die Bewertung klappt, der Umsatz ist so bei 130 Millionen im Quartal, also 600, nicht ganz 600, 550 im Jahr. Was ist die Bewertung?
Dann, ich sage jetzt 3,3 Milliarden ist hier, ich habe hier einen Bloomberg offen, deswegen kann ich hier ich bin jetzt so dein Assistent heute und würde für dich die Zahlen raussuchen. 3,3 Milliarden sind sie an der Börse bewertet und wir können natürlich mal Enterprise Value gucken, vielleicht haben sie auch noch Cash auf der Dingens. Ich gucke mal schnell. 25 war hin. Die haben noch ein bisschen dazu, 3,8 Milliarden Enterprise Value haben sie jetzt.
Also wenn man mit der neuen EBIT-Marge rechnet, dann ist es schon knapp. Und ich befürchte eben, dass sie verschlechtert und damit würde das KGV quasi weiter steigen in den nächsten Jahren und nicht runtergehen. Also sie wachsen da nicht rein in die Bewertung, sondern sie wachsen eigentlich raus. Deswegen würde ich, also gibt bestimmt Investoren irgendwie, die da irgendwann in Zukunft auch eine Dividende hoffen, für die das Sinn machen kann. Aber ich bin ja prinzipiell an Wachstum interessiert, deswegen wäre es jetzt für mich keine Aktie.
Wahnsinn, wie schnell das gehen kann, dass ein Wachstumswert kein Wachstumswert mehr ist. Ich meine,
und Herr Steil, muss er gehen? Ist das die einzige Chance, Vertrauen wieder hinzubekommen? 3 Gewinnwarnungen, würde man ja sagen, 3 times and you are out. Das ist ja so ein Klassiker, auch für Investoren.
Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt. Die Firma kommt ja aus so einem Private Equity Hintergrund, glaube ich. Ne?
Premiera.
Premiera vorher besessen. Mhm. Und sagen, da gehört es bestimmt zu seinem Job, die Firma an die Börse zu bringen. Und das war bestimmt lukrativ für ihn. War der bestverdienende CEO.
71 Millionen hat er verdient.
Genau.
2020, der hat mehr verdient als der bestverdienende Delivery Hero Mann, der Östberg.
Und bei den Ergebnissen kannst du den halt jetzt nicht nochmal so ein Schmerzensgeld wahrscheinlich. Also welcher Aufsichtsrat würde jetzt bestätigen, dass man dem nochmal so viel Geld gibt, wenn die Performance gerade nicht passt. Das heißt, es wird wahrscheinlich schwer, ihn zu halten.
Er muss auch nichts wieder abgeben. Das ist das Frustrierende.
71 Millionen?
71 Millionen. Alle anderen sahen aus wirklich wie wirklich jämmerliche Lappen.
Aber muss er sagen, bis dahin
hat er. Stell dir vor, du bist der Post-CEO, kriegst 10 Millionen, dann siehst du den Steil mit 71 davon gehen.
Ja, fairerweise hat er aber auch deutlich mehr Wert jetzt für die Aktionäre entwickelt in der Zeit. Also seit dem Börsengang vielleicht nicht. Aber bis dahin sozusagen für die Private Equity Aktionäre oder Shareholder hat er ja extrem viel Wert entwickelt. Und dann das ist ja sein Anteil daran und nicht ein Festgehalt, was er risikofrei jederzeit bekommen würde. So. Deswegen geht er jetzt vielleicht auch.
Ich versuchte uns das nachher schön zu reden, aber die 71 Millionen leider in der Zeit, als Aktionäre dabei waren, die jetzt nicht so viel verdient haben. Aber gut. Ich finde ja, da müsste auch ein bisschen was einbehalten bleiben. Aber gut. TeamViewer hatten wir jetzt. Jetzt gibt es noch weitere Aktien, wo du sagst, das sind auch so Entzauberungswerte, die jetzt nach Corona, wir stellen fest, das ist vielleicht doch nicht mehr alles so schön.
Ich würde Zoom auf jeden Fall dazu rechnen. Da hat mich mein Podcast-Partner früh genug rausgequatscht, zum Glück. Und daraufhin habe ich dann das auch ein bisschen analysiert. Und bei Zoom konnte man es tatsächlich einigermaßen gut erkennen, weil ähnlich wie TeamViewer buchen die die Billings, also sagen, was sie den Kunden in Rechnung stellen, sozusagen für ein ganzes Jahr im Voraus. Und dann wird der Umsatz so nach und nach realisiert. Also zahlst, sagen wir, im Januar zahlst du 1.000 Euro für deinen Jahresvertrag und die Firma darf dann nur jedes Quartal 250 Euro davon realisieren als Umsatz. Und dann mit so ein paar Buchhaltungs- oder Rechnereikrücken kann man sich dann so ein bisschen sichtbar machen, weil die Billings stagnieren schon vor den Umsätzen logischerweise und dann hat man so einen vorlaufenden Indikator. Und da sah man bei Zoom eigentlich schon ganz gut, dass da irgendwo, ich glaube so bei rund 1 Milliarde im Quartal, glaube ich war das, so eine Art Dach einsetzt und das zeigt sich jetzt. Und da ist halt die Frage, wie man darüber hinaus noch wachsen kann. Also schafft man es irgendwo anliegende Geschäftsmodelle oder Industrien noch zu finden? Das haben sie ja versucht irgendwie mit so Kursen und Konferenzen und ähnlichen Produkten und den Hardware-Produkten für den Schreibtisch.
Könnten die nicht TeamViewer kaufen? Ich gucke hier gerade, 75 Milliarden ist die Market Cap von Zoom. Jetzt muss man noch in Euro umrechnen, dann hätte man ein bisschen weniger. Aber die könnten doch locker sich den Umsatz dazu kaufen. Der ist billiger bewertet an der Börse als der Zoom-Umsatz. Und dann könnten sie wieder günstiger aussehen.
Das könnte so genau so klappen, aber dann kaufen sie ja ein Wachstumsproblem ein. Nämlich, weil der Umsatzanteil von dem Viewer, diese 500, 600 Millionen, wenn ich mich nicht irre, die wachsen dann halt langsamer und ziehen das Durchschnitts- oder Gesamtwachstum von Zoom ja mit runter. Es sei denn, die kriegen sozusagen auch das Business wieder sofort befeuert. Und das ist aber, glaube ich, schwer. Von daher,
die haben doch 4 Milliarden Umsatz. Da kannst du so ein paar 500 Millionen schon mitschleppen.
Die Frage ist eher, ob Zoom vielleicht, sagen, dadurch, dass sie den Fuß ja schon in der Tür des Unternehmens haben, also was kannst du durch diesen Zugang noch mitverkaufen an Software? Und vielleicht sollen sie nicht, also wenn du eh die Zoom-Software schon entweder auf dem Schreibtisch oder auf dem Rechner hast, willst du da nicht die Fernwartungssoftware da mit durchverkaufen? Und das könnte tatsächlich ein zugekauftes Produkt sein, aber es könnte auch ein selbst gebautes sein.
Aber es wäre trotzdem auch kein Kauf. Jetzt haben wir ganz viele Sachen, die man verkaufen sollte. Noch welche? Doch so Verkaufswerte? Damit also wir schon mal am Anfang fürs Verkaufswerte. Und dann würden wir irgendwann später die Kaufwerte machen.
Ich fände ja noch interessant HelloFresh. Fällt mir auch ein im Zuge, dass sich das Geschäft normalisieren könnte, sag ich mal.
Ja, also der Rückenwind nimmt irgendwann ab für HelloFresh, aber das haben ja, also da gab es ja viele, denen lange schon skeptisch sozusagen entgegenstanden. Ich würde nicht gegen HelloFresh Wetten. Also ich habe sozusagen irgendwann ganz früh, ich glaube, ich habe es letztes Mal erzählt, aber als sie unter 10 noch standen, hatte ich investiert, weil ich dachte, so schlecht kann es denen eigentlich nicht gehen, wie sie damals bewertet waren. Und seitdem haben sich, glaube ich, für 4, für 5,
sie steht bei 81 jetzt.
Genau.
81.
Genau. Ich habe zu früh auch verkauft natürlich. Also ich habe zwar sozusagen einen kleinen Hebel da drauf, aber ich habe dann auch zu früh verkauft. Also ich habe jetzt nicht den vollen Weg realisiert. Aber deswegen, bis jetzt haben sie die Company einfach so gut gemanagt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man der Rückenwind so stark war, dass das jeder konnte, sondern du musst ja auch so Wachstumsschmerzen, musst ja auch gut managen und die Logistik ausbauen. Die investieren, soweit ich weiß, eben auch die Kundenexperience komplett zu übernehmen. Also dass das Paket auch direkt von einem HelloFresh-Mann kommt. Dann ist die Frage, was kann man da noch durchverkaufen? Also kann das auch gleichzeitig der Bofrost-Eismann werden irgendwann? Kann das vielleicht der Apothekenmann werden irgendwann? Also ich fühle mich nicht genötigt, dagegen zu wetten. Dass da so ein bisschen Ruhe einkehrt und die Wachstumsraten nicht ewig so weitergehen können. Ich glaube, da sind wahrscheinlich alle einer Meinung. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, dagegen zu wetten.
Okay, wir haben auch nur 20% verloren von der Spitze. Ist auch nicht so richtig viel. Zalando?
Zalando finde ich mega solide. Ich sehe jetzt nicht, was dem Modell gegenübersteht. Amazon scheint Fashion nicht so wirklich hinzubekommen. Wenn ich wählen müsste, wenn du mir so wie Jochen Krisch die Pistole auf die Brust
setzt,
das käme jetzt wahrscheinlich als nächstes, dann würde ich tatsächlich auch, ich glaube, er hat sich auch für About You ausgesprochen, ich bin auch einfach vom Wachstumstempo und so ein bisschen von der Brand oder so ein vielleicht auch, weil ich diese Software-Komponente bei About You ganz gerne mag.
Man muss auch sagen, Pip hat was Hippes an heute. Was ist das für ein T-Shirt?
Das ist ein T-Shirt, das die 16 Nachhaltigkeitskriterien symbolisiert, von einer D2C-Marke. Aber weiß nicht, ob man das über Zalando kaufen kann, aber es ist von
Pangalia. Das ist eher About You. Das ist eher About You-Style, würde ich denken.
Genau. Und also About You hat diese spannende Tech-Komponente, dass sie halt auch eine Shop-Plattform baut, die man anderen Marken zur Verfügung stellen kann. So, wenn die weiter, die wächst, glaube ich, ich will nicht lügen, aber zuletzt, glaube ich, mit noch über 130% oder so. Oder 112 irgendwie in dem Dreh. Wenn die weiter so dynamisch wächst, dann kann die allein irgendwann Milliarden wert sein eigentlich, wenn man das wie ein SaaS-Unternehmen bewerten würde. Und auch das Modegeschäft wächst halt in absoluten Zahlen nicht so stark wie Zalando, aber relativ gesehen sind die Wachstumsraten noch höher. Und das drückt sich in der Bewertung noch nicht aus. Also die werden oft noch so auf eine Stufe gestellt.
Die sind unter Ausgabekurs jetzt, 22 Euro. Ja. About you. Also würdest du sagen,
Wir beraten ja nicht oder empfehlen
nichts. Nein, wir haben ja auch vorne den Disclaimer, also alles auf eigenes Risiko. Ja. Alle Ideen, die hier geäußert werden, solltet ihr euch alle nochmal anschauen und nochmal selbst gucken, ob das was für euch ist. Und das sind nur Ideen, die ihr hier erzählt bekommt. Genau. Und,
wenn man in Online-Fashion investieren möchte, dann ist, glaube ich, About You eine der besseren Aktien, würde ich sagen. Und Zalando ist auch eine gute, ne? Also nicht falsch verstehen, sondern aber das Gute ist, oder das Bessere ist der Feind des Guten. Und ich glaube, beide haben hervorragendes Management. Und zeigen nach wie vor, also es ist auch beeindruckend, wie schnell Zalando noch wächst. Ich glaube auch zwischen 35-43% irgend so. Mit den schweren Comparables, also das Quartal des Vorjahres, das ist ja nicht ganz einfach jetzt damit wieder Schritt zu halten. Von daher sind wirklich beide, glaube ich, exzellent gemanagt und dafür noch relativ fair bewertet.
Jetzt musst du noch eine andere Aktie, die auch so eine klassische Corona-Aktie ist und eine Volksaktie fast schon ist und mein Zahnarzt auch wissen wollte, BioNTech. Was ist denn davon zu halten? Die hat sich halbiert jetzt. Ich habe die selbst auch, muss ich fairerweise dazu sagen.
Genau,
Nando, wie geht's dir?
Ich habe sie ja nicht. Ich habe immer die Finger davon gelassen.
Okay.
Ja.
Gut. Pip, du hast sie auch.
Disclaimer, ich habe die auch. Gut. Weniger als 10%, aber schon ein relevanter Posten.
Du hast weniger als 10% an BioNTech. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Genau. Ich würde mal gucken, wie viel sie noch wert ist, damit wir jetzt mal den guten Mann hier schätzen können. Gewicht, wir werden das Gewicht hier mal von dir messen. So, aber erzähl weiter.
Was den Kurs so ein bisschen belastet hat, ist, glaube ich, sozusagen die Pille von Merck. Das würde dich wiederum freuen, glaube ich, weil ich glaube, du bist da gut diversifiziert, oder? Du bist ein Merck-Fan, habe ich irgendwann mal mitgehört.
Nee, aber leider nur bei der deutschen Merck. Ich bin von der deutschen Merck. Ich habe die falsche Merck. Die waren ja früher mal zusammen und dann sind sie ja ausgewandert und das ist ein bisschen misslich und ich habe die deutsche Merck, aber die hat sich auch gut entwickelt, aber die hat eher eine andere Fantasie dahinter.
Ich glaube, Anja war klüger, die ist, glaube ich, bei der amerikanischen
Merck. Genau. Dabei. Also die Wette bei BioNTech und an die ich weiterhin glaube, ist, dass du auf dieser mRNA-Plattform einfach noch viele weitere Sachen entwickeln kannst. So die greifbaren Beispiele sind, dass sie, glaube ich, was gegen Malaria zumindest einen Kandidaten haben, um das in den Griff zu bekommen. Und das andere, und also so traurig das ist, oder ich bin ein relativ pessimistischer Mensch, aber Dass wir Covid jetzt komplett durchgestanden haben, so das wollen wir alle hoffen und es ist vielleicht auch wahrscheinlich, aber sicher ist es nicht so. Und die nächste Pandemie ist wahrscheinlich weniger als 10 Jahre weg. Vielleicht kriegt man die dann durch bestes Verhalten auch ein bisschen schneller im Griff. Aber ich glaube, es wird so der Bedarf an Impfstoffen, der wird jetzt nicht versiegen. Und ich glaube, die haben einmal gut bewiesen, dass man auf dieser Plattform oder mit dieser Technologie sehr schnell neue Impfstoffe entwickeln kann und vielleicht auch bestehende Probleme lösen kann. Können Krebs sein, seltene Krankheiten, bekannte Sachen wie Malaria, Gelbfieber.
Also Dengue, du würdest jetzt, wenn du noch nicht dabei wärst, also vielleicht dem Kollegen Sommerfeld, würdest du sagen, bei 212 Euro, das ist ein KGV von 6. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, diese 2021er Gewinne, das ist natürlich wahrscheinlich nicht in alle Ewigkeit nach vorn zu rechnen. Würdest du sagen, das ist eine attraktive Angelegenheit?
Ja, also das KGV kann man nicht nehmen, weil das so eine Sonderkonjunktur war, die sie jetzt haben, wo wir quasi auf Staatskosten den auch, oder die Welt ihnen auf Weltkosten hohe Gewinne beschert hat und Umsätze. Aber ich glaube, dass die 2-3 relevante Medikamente, die Milliardenumsätze machen, in den nächsten 10 Jahren entwickeln, ist relativ wahrscheinlich. So wahrscheinlich, wie das im Biotech sein kann. Also das ist immer risikobehaftet und idealerweise hat man da mindestens ein kleines Körbchen aus 10 Titeln oder so, um sich so ein bisschen zu diversifizieren oder investiert über einen ETF oder Fonds in den ganzen Sektor. Aber das ist so ein bisschen vielleicht Lokalpatriotismus auch, dass ich daran glaube. Und also noch ist die Welt ja auch nicht durchgeimpft und wir kriegen Booster-Shots noch, ne? Also sagen, den dritten kriegt wahrscheinlich noch jeder. Wahrscheinlich viel, also da BioNTech jetzt die Produktionskapazität noch erstmal aufgebaut hat, haben sie wahrscheinlich eine gute Chance, vielleicht auch 30-40% der Drittshots zu bekommen, falls sie kommen. Wir können, müssen, dürfen wahrscheinlich Kinder noch impfen. Von daher bin ich da optimistisch. Aber es ist nicht sicher, ne? So das Basisinvestment für die Rente ist das Ganze sicher auch nicht.
Der Booster-Shot, das war doch immer deine CureVac-Hoffnung.
Da die war meine CureVac-Hoffnung, ja.
Die ist doch erledigt. Aber das war doch immer so. Du hattest doch gesagt, den Booster, den können sie dann richtig gut.
Das war die Idee, dass es vielleicht noch beim Booster nochmal was wird mit CureVac. Aber was sagst du denn dazu? Wo jetzt schon mal dieses unschöne
Kapitel ist. Wolltest du es ja verschweigen, ne?
Ich bin da so agnostisch und setze im Zweifel auf das Team, das bisher besser performt hat. Also warum soll ich spekulieren darüber, ob CureVac das schafft, wenn ich weiß, dass ein Team einmal sehr gut bewiesen hat, dass sie extrem schnell das können. Und vielleicht bei der nächsten Impfung muss man vielleicht auch nicht mehr partnern mit einem Pfizer oder so. Das heißt, nimmt man mehr des Revenues auch für sich ein. Man hat jetzt die Produktionskapazitäten, man hat Vertrauen beim deutschen Staat bestimmt erlangt, wie man das gemanagt hat in der letzten Phase.
Ich gucke mir gerade die CureVac-Aktie an, das sieht nicht gut aus. 37 Euro.
Gut. Ich würde aufs bessere Team setzen da. Ah, im Zweifel. Gott.
Okay, jetzt haben wir die ganzen...
Auf das Bayern München, das Biotech.
Ach, toll. Aber jetzt haben wir alle Corona-Aktien durch. Da fehlt dir noch einer, oder? Die du schon immer mal wissen wolltest.
Ob Peloton läuft. Vielleicht noch, aber...
Wer noch?
Peloton vielleicht noch.
Ja, stimmt, Peloton. Die Gesundheitstrend. Ich meine, jetzt baut Apple aus, Amazon baut aus. Alle wollen sie Gesundheit machen und alle wollen sie in diesen... Markt rein. Ja. Wäre das nicht was?
Die bekommen bestimmt Druck von Apple, aber gleichzeitig, wenn du mit Peloton-Nutzern redest, dann sind die schon sehr begeistert und diese Strategie, dass das letztlich mehr eine Media-Company ist oder eine Content-Company, ich könnte mir schon vorstellen, sozusagen, dass die dieses Subscription-Modell da sehr lange durchhalten. Ich glaube, für die neue Tretmühle oder eine Rudermaschine gäbe es viel Nachfrage. Beim Fahrrad sozusagen kommt die bestimmt langsam auch an einem gewissen Deckel an.
Die sind doch jetzt deutlich günstiger geworden, ne?
85.
Die Produkte, ne?
Also die Produkte sind günstiger, die Aktie notiert bei 85. Ja.
Ich glaube, die Fahrräder sind...
Die Aktie kommt von weit über 100. Ich kann mal hier das Allzeithoch mal angucken. Also es war 170.
Also ich habe mir auf jeden Fall das günstigere Pendant zum Peloton zu früh gekauft, weil jetzt ist Peloton noch deutlich günstiger geworden.
Was hast du denn für dir geholt?
Ah, ich weiß gar nicht, das ist so
ein Kettler-Ding?
Nein, schon sehr hochwertig, aber diese 2.500 Euro oder was das kostet, das Peloton, das war ein bisschen.
Jetzt nur noch 1,5.
Ja, genau. Ja.
Und hast du auch so ein Subscription-Modell da dran? Oder nee. Nutzt du Swift?
Hast du auch niemanden, der einen Shoutout macht? Hey, Nando!
Ich möchte einfach Shoutout nur Spinning machen.
So. Machst du zu Hause?
Ich brauch so einen Schnickschnack.
Nee. Machst du das zu Hause?
Ja, klar.
Wie in der Garage oder wo machst du das?
Nö, im Schlafzimmer. Mit Blick auf den Garten.
Du willst mir erzählen, du hast im Schlafzimmer so ein Fahrrad stehen?
Ja, das sind Lifestyle-Produkte. Hallo?
Ja, bei einem Peloton?
Nee,
kann
auch
ich mir
bei
das vorstellen,
meinem,
sieht
auch
das
bei
gut
dem,
aus.
Was ich habe.
Du hast im Schlafzimmer so ein Fahrrad stehen?
Das ist kein Fahrrad, das ist ein Spinning-Bike, ein Lifestyle-Bike. Okay,
gut. Hast du auch sowas zu Hause, Pip?
Ich habe kein Bike zu Hause, nee.
Nichts? Wie hältst du dich fit?
Ich versuche meinen Kopf fit zu halten vor allen Dingen und ansonsten versuche ich 10.000 Schritte zu gehen, jeden Tag, wenn möglich. Es klappt gerade in letzter Zeit nicht mehr so gut, aber.
Heute habe ich habe ihn, als ich mit dem Fahrrad hier zum Verlag war, genau. habe ich ihn getroffen an der Museumsinsel, kurz vor der Brücke. Und dann sind wir zusammen, und dann habe ich ihn dazu animiert, die Schritte zu lassen, und dann hat er sich so einen Roller genommen, und dann sind wir hier zusammen zum Verlag gedüst. Ich auf meinem klapprigen Fahrrad und er auf so einem Roller.
Du hast die 10.000 Schritte versaut für heute.
Ja. Genau, jetzt muss ich zurück zu Fuß.
Dafür gehen. Hat er hier jetzt auch einen, wir müssen ja sagen, mal, er hat hier uns einen leckeren, wie würde man das sagen?
Perlwein aus Italien mitgebracht.
Genau, einen leckeren Perlwein aus Italien. Deswegen ist ja unsere gute Angewohnheit, er war ja schon mal da, da wird gegessen und getrunken. Und also wenn es hier ein bisschen fröhlicher noch gegen Ende der Sendung wird, dann liegt es einfach da.
Noch fröhlicher als jetzt schon.
Wir reden aber so ein bisschen, also mit Defner bin ich immer ein bisschen lauter am Reden. Wir sind hier sehr gedämpfte.
Ja, aber das mögen die Hörer ja auch nicht so sehr.
Meinst du?
Ich kenne dich gar nicht so moderat.
Siehst du, ja. Ja, Facebook ist auch so eine klassische Frage. Da wissen wir ja schon, da bist du nicht so optimistisch oder bist immer schon ein großer Kritiker gewesen. Und jetzt wollen die Leute aber wirklich wissen, Aktie und Unternehmen möglicherweise muss ja nicht das Gleiche sein. Sag mal, was du von denen hältst.
Also bis vor kurzem war es ja schon so, dass auf dem Papier die Gewinne gesprudelt sind. Jetzt gerade mit dem letzten E-Commerce-Boom durch Corona nochmal. Und dadurch hatten sie von allen GAFAs und großen Werbenetzwerken eigentlich das beste Umsatz- und Gewinn-Multiple sozusagen. Wahrscheinlich, weil manche Leute einfach die Aktie nicht besitzen wollten und es dadurch so ein bisschen beschränkt war, das Aufwärtspotenzial. Ich glaube, die Situation ist weiter so, nur dass, glaube ich, die Anzahl der echten Gefahren jetzt so ein bisschen zunimmt. Ne? Also, dass den Whistleblower wieder neue Kongressanhörungen. Es könnte eine Regulierung kommen oder eine Zerschlagung. Und im Fall von Facebook wäre ich mir nicht so sicher, ob eine Zerschlagung, also ich glaube erstmal eine Zerschlagung wäre besser, sagen wir, für die Gesellschaft besser als eine Regulierung. So, und das kann man allein daraus schließen, dass inzwischen Mark Zuckerberg selber vorschlägt, dass es eine Regulierung gibt. So, wenn er das vorschlägt, ja. Halte ich das nicht für das effektivste Mittel, sozusagen, gut. Um die Probleme zu lösen, wenn er da selber davon schon Fan ist. Und eine Zerschlagung hätte, glaube ich, den Vorteil, das Problem ist ja einerseits, dass das so ein bisschen psychopathisch geführt wird, die Firma, und das andere ist aber auch, dass der Psychopath auch noch Monopolist ist. Und ich glaube, würde man dieses Monopol aufweichen, dann würde es eher Konkurrenz darum geben, ob eine App jetzt zum Beispiel die Privacy, den Datenschutz mehr berücksichtigt oder seinen Algorithmus irgendwie nicht ausschließlich am Gewinn ausrichtet, etc. etc. Deswegen wäre, glaube ich, das Beste tatsächlich eine Zerschlagung. Und normalerweise führt das oft sogar zu mehr Shareholder Value. Genau. In dem Fall glaube ich aber, dass das blaue Facebook innerhalb von 5 Jahren wertlos wäre, wenn du die zerschlägst. Und wenn Facebook mit WhatsApp, mit TikTok, mit Instagram in Konkurrenz treten müsste, mit Snapchat, dann glaube ich, würde es sehr schnell Nutzer verlieren. Und die Netzwerkeffekte, die zum Aufstieg geführt haben, funktionieren sozusagen nach unten als Abwärtsspirale genauso schnell.
Du kannst doch WhatsApp ausgliedern und kannst dann ein richtig fettes Werbemodell drauf ballern und dann wäre es doch richtig was wert.
Genau, ich glaube, WhatsApp könnte mehr wert sein. Genau. Das wäre auch wiederum das
Gute. Und Instagram auch.
Genau, das wäre
Instagram. Super, die können ihr Shopping noch viel besser machen. Also wenn ich jetzt das Shopping bei Instagram sehe, das ist ja wirklich lausig. Muss ich mich jedes Mal wieder neu anmelden, muss eine Kreditkarte eingeben, irgendwas machen. Und das kann es ja nicht sein. Ich meine, Facebook bin ich gar nicht angemeldet, weiß ich gar nicht, was die machen, aber ja.
Genau, Instagram ist von der Werbung relativ ausgelastet, aber genau, wie du sagst, das Potenzial steckt darin, das Shopping oder das Seamless zu machen, also dass der Übergang in den Verkauf
muss viel besser
mit einem Klick passieren kann.
Ja, genau, du machst so Klick, ich sehe, was der anhat, denke ich so, Mensch, der Pip, cooles T-Shirt, machst Klick, habe ich auch 5 Minuten
aber
später.
Aber Facebook wird doch erstmal davon profitieren, die Aktie, wenn sich solche Zerschlagungsgedanken...
Er will ja gerade sagen, es wäre nicht so. Erklär es uns, warum es nicht so ist. Also wir sind ja zwei Modelle schon, die besser laufen. Und gut, das Rest Facebook, was jetzt, weiß ich nicht, wer das auch noch nutzt. Also ich habe es noch nie genutzt.
Der Rest, das leuchtet mir ein, dass der Rest wahrscheinlich nicht mehr besonders viel Fantasie besitzt.
Ja, machst halt Utility draus, nimmst halt noch wie so eine Kuh, melkst du noch und kriegst noch was raus.
Genau, aber ich glaube, man kann es ja Stück für Stück betrachten. Also bei Instagram ist es, glaube ich, so, dass das Nutzerwachstum auch irgendwo ein Dach hat wahrscheinlich, dass man es aber noch besser monetarisieren kann. Klar. So von der Werbefläche ist es ausgereizt, aber eben die Integrationstiefe in E-Commerce, die kann man verbessern und viel da noch ein bisschen besser. Was rausholen. Aber ob das jetzt eine langfristige Wachstumsaktie dann wird, ist auch nochmal die Frage. Weil auch die müssen dann irgendwann ja wieder neue Produkte bauen und irgendwann kommt auch das nächste Instagram oder vielleicht ist das mit TikTok schon um die Ecke oder mit Snapchat. Bei WhatsApp glaube ich, dass zum Beispiel, da sieht man auch, was die Probleme eines Monopols ist, dass da überhaupt nicht mehr Innovation betrieben wurde bei WhatsApp? Also was ist da in den letzten 2 Jahren passiert irgendwie? Also da wurden diese sinnlosen Stories, ich weiß nicht, ob irgendjemand WhatsApp-Stories benutzt, aber die wurden irgendwie eingeführt, um...
Doch, meine Kinder sagen immer den Status. Meinst du das?
Nee, es gibt Status und noch Stories.
Status lieben ja die Kinder. Da sehen die, Mensch, guck mal, der macht das.
Das ist was anderes. Ja, also du weißt schon gar nicht, worum es geht genau, und das zeigt schon, dass es nicht erfolgreich ist.
Wenn du nach links wischst, glaube ich, innerhalb...
Okay, ich mache jetzt hier mein Handy mal auf, wir sind hier live dabei, jetzt mache ich hier WhatsApp auf. Was muss ich jetzt machen? Jetzt habe ich das.
Wer ist denn Katharina?
Das steht hier wieder eh. Das
gibt es Ärger zu Hause.
Man muss sagen, es ist Nando. Es steht hier Nando da. Pip Görger steht ganz oben. Das ist lustig. So, was muss
links,
ich machen?
Nach links wischen, glaube ich. Links ist die andere links. So? Den ganzen Screen.
Das geht nicht.
Wie geht denn das?
Alter, wie geht das?
Ich muss gucken.
Das geht vielleicht bei deinem Intro.
Wahrscheinlich wurde es schon gestoppt. Wegen Erfolgslosigkeit. Ich kenne es auch nicht, muss ich gestehen.
Hä, hast du das nicht? Achso, guck mal, ich kann so wischen, dann kommt da oben Status und dann kommt da neben. Vielleicht ist
jetzt habe ich was gelöscht, verdammt.
Katharina, okay, wir lassen Nachricht.
Das. Katharinas Nachricht ist weg. Verdammt, es funktioniert nicht. Also nicht mit meinem, da muss ich Chats machen, da muss ich irgendwie Einstellungen machen und dann.
Du bist ja auch gerade, das ist doch Facebook Messenger, wo du gerade bist, oder?
Nein.
Guck mal, sieht bei mir anders aus, auf jeden Fall, als bei dir. Na, ich kann das jetzt nicht sagen. Okay. Auf jeden Fall glaube ich, bei WhatsApp ist nicht so viel passiert einfach. Und das hätte, also die Vorgaben oder die Vorbilder sind ja vollkommen klar. Ne? Du hast die asiatischen Super-Apps irgendwie.
Klar, ich könnte jetzt 5 Euro überweisen mit WhatsApp oder könnte ihm irgendwas, klar, da geht mehr. Da würde ich sagen, die Transaktionen kann man auch irgendwie noch so machen, dass man irgendwie Geld damit noch hin und her schiebt oder Werbung noch kriegt oder irgendwas.
Genau. Und das ist zum Beispiel ein Riesenproblem von Facebook, ist, dass sie Payment komplett verpasst haben und das dann bezahlen.
Aber die haben doch DM.
Den DM-Coin.
Genau.
Ja, aber so richtig, also Facebook ist vielleicht die letzte Company, die man dann zugesteht, dass sie jetzt auch noch unser Währungssystem übernehmen soll. Also die haben am meisten Gegenwind zu erwarten, sicherlich da.
Ja gut, wenn du 3,5 Milliarden Nutzer hast und machst deinen eigenen Coin, dann würden die Leute vielleicht sagen, das ist jetzt da
wirklich. Sie haben keine Endgeräte sozusagen, es sei denn, dass sie die Brille wirklich gut hinbekommen. Das ist die Frage, ob die Leute. Haben sie ja versucht, glaube ich. Kam nicht an. Und ich glaube, Für die anderen GAFAs wird Payment, also der Zahlungsmarkt, der Zahlungsmöglichkeiten unheimlich wichtig werden. Und da ist Facebook einfach in der schlechtesten Situation gerade. Wie gesagt, bei WhatsApp gab es keine Innovationen, obwohl die Vorbilder klar sind. Das würde sich wahrscheinlich ändern, wenn man das jetzt mit einem eigenen Team loslaufen lassen würde. Und das blaue Facebook würde mehr oder weniger aussterben, glaube ich. Oder würde irgendwie wie StudiVZ oder MySpace von 60-Jährigen bevölkert werden.
Oh, gut, das klingt jetzt nicht nach einer tollen Aktie. Also du würdest jetzt nicht.
Oculus-Plattform, das.
Wenn ich jetzt mal wieder die Pistole, die auf die Brust setzt, sage Twitter oder Facebook?
Bei Twitter bin ich noch Aktionär und auch relativ zufrieden.
Really?
Ja.
Also wenn ich mir die angucke vom Börsengang beide, dann wüsste ich aber, welche Aktie ich lieber gehabt hätte.
Ja, vom Potenzial vor einem Jahr. Ich glaube, muss mal gucken, aber ich bin vor Twitter so vor 1 oder 1,5 Jahren rein. Und da bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Gut, jetzt
und
ich glaube, die Menschen, die jetzt draußen zuhören, die fragen sich, wenn ich jetzt ein soziales Medium holen sollte. Facebook, Twitter, Snapchat, gut, TikTok ist noch nicht an der Börse, das ist ja in letzter Sekunde abgesagt worden, weil sie keinen Bock
hatten. Du kannst es über Tencent kaufen, ne? Du kannst über Tencent in ByteDance, also die TikTok-Mutter ByteDance ist im Portfolio von Tencent
drin. Aber da hast du ja 1000 andere Sachen ja auch dabei.
Also, die auch alle nicht schlecht sind.
Und die chinesisch sind.
Genau.
Ich bin Tencent-Aktionär, ja, sogar 4% plus oder 5%.
Was?
Meine einzige China-Aktie, die im Plus ist, ist Tencent. Aber welches würdest du jetzt kaufen?
Wenn ich irgendwie könnte über Secondaries im Private Markt oder eben über Tencent, würde ich wahrscheinlich
TikTok holen. Okay.
TikTok holen, einfach wegen des Wachstums auch. Da kam jetzt gerade im Company Register in UK, konnte man gerade das Umsatzwachstum von 2019 auf 2020 sehen. Das hat sich, glaube ich, verfünffacht, wenn ich mich irre.
Aber unsere Hörer können das nicht. Vielleicht kannst du das, weil du irgendwie den Koch bei ByteDance kennst. Und der will seine Aktien, die er vorbörslich hatte, an dich verkaufen. Das kann ich verstehen, aber jetzt sag mal, wenn man jetzt normal seine App aufmacht und sagt, jetzt heute muss ich eine Social Media Company haben, das ist.
Dann würde ich wahrscheinlich Twitter oder Snapchat nehmen. Ich darf wieder nicht oder sagen.
Ne? Nee, oder ist hier nicht.
Dann bleibe ich bei Twitter, weil die sind sozusagen bei der Monetarisierung weiterhin noch sehr schlecht. aber vielleicht dadurch, dass sie nicht zuerst an Geld denken und es nicht so plump machen wie in Facebook, vielleicht sind sie dadurch näher an einem wirklichen Durchbruch. Und also es hat sich auch bei Twitter fairerweise in den letzten 5 Jahren nicht viel getan, das muss man auch mal sagen. Aber im letzten Jahr wiederum ist relativ viel passiert und nichts davon ist schon ein Durchbruch geworden. Aber
du meinst die Twitter Spaces oder wie heißt das?
Ja, die waren ja auch eine Kopie. Aber
ich kann doch jetzt zum Beispiel, könnte ich jetzt hier eine Veranstaltung machen und könnte sogar Geld einnehmen.
Genau, damit also machen. Das Tippen mit Bitcoin, die Newsletter-Tools. Und wenn sie einfach von der Geschwindigkeit her jedes Jahr 3, 4, 5 solcher Sachen probieren können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dabei was treffen, was dann auch mal funktioniert und in der Breite angewendet wird, einigermaßen hoch. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwann nochmal auf ein besseres Modell wechseln. Das Subscription-Modell scheint noch nicht so super zu funktionieren.
Mal 50 Milliarden wert.
Eben, und dafür, dass jeder Mensch mit ein bisschen Einfluss auf diesem Netzwerk drauf ist. Sozusagen. Und für mich ist es auch die, also ich bin da bestimmt auch biased, weil ich selber so viel Zeit auf Twitter verbringe, aber ich glaube, dass sozusagen vom Einfluss her ist das noch nicht bei seiner fairen Bewertung. Und vielleicht schafft man es irgendwann eben, den Zugang oder den Einfluss besser zu monetarisieren als über Werbung.
Abo?
Ja, es gibt ja ein Subscription-Modell, das scheint bisher noch nicht so super zu laufen.
Aber wer muss denn jetzt bezahlen? Muss der Sommerfeld bezahlen, wenn er mir folgt? Oder muss ich bezahlen, weil ich so viele Follower habe? Und
ich würde tatsächlich sagen, ich bin mir relativ sicher, es wäre dir einiges wert, deine, ich glaube, du bist über 100, 120.000 Follower.
Ich habe 180, Alter.
180, Entschuldigung.
Ja. 120 habe ich, aber tatsächlich nur 120. Ja,
okay.
Genau.
Ja, aber was ist, das wäre mir, du meinst, weil ich so ein...
Also was ich nehme die, eine gute Frage, um ein Produkt zu bepreisen, ist ja, was würdest du mir geben, wenn ich es dir nicht wegnehme? Sondern wenn ich dir sage, was zahlst du dafür, sagst du nichts. So, ich habe das immer gehabt. Wenn ich jetzt sage, ich nehme die 180.000 Follower weg.
Alter, ich gebe denen umsonst Content. Jeden Tag ist da Content.
400 Euro im Jahr würdest du dafür zahlen.
So. Vielleicht ja, würdest du es zum Arbeitgeber geben. Die kriegen doch von mir Content. Ich mache für die schon Arbeit umsonst. Ich mache für die wirklich, ich bin der Content-Creator und ja, ich meine, da muss ich ja nicht
nach
der Stelle. Die sollten mich doch mal irgendwie, ich habe gerade mal meinen blauen Haken bekommen, weil ich irgendwie dann da mit dem irgendwie wochenlang rumgehampelt habe mit denen. Und habe ich mir, ich meine, ehrlich, ich bin der Creator, ja, dann muss ich noch dafür zahlen.
Wie viel würdest du ihnen zahlen, Pistole?
Damit man es mir nicht wegnimmt.
Also du machst damit Geld, du kannst damit deinen Content bewerben, deinen Podcast, dein nächstes Buch, was auch immer, dein nächstes Projekt. Oder du kannst das deinem Arbeitgeber erzählen, schau mal, ich bin der Typ hier mit 180.000 Followern.
Und dann? Hat mir einer hier mehr schon gezahlt? Ich meine, der Porsche hat wundert sich immer, dass der Chap jetzt irgendwie 3x so viel wie er hat. Das kann ich verstehen. Das wundert einen, wenn mein Chefredakteur ist, aber mehr habe ich davon noch nicht gehabt, dass Leute einen, und wenn man in Davos ist, gucken die Leute an und sagen, oh, Schuldensühne, du?
Also, okay.
Also ich sage jetzt, das kostet dich $50 im Monat oder ich nehme sie dir weg. Ich glaube, bin mir relativ sicher, du bezahlst das.
$50 im Monat? Nee, das würde ich nicht bezahlen. 9,99 Euro würde ich bezahlen.
Okay, dann darf ich, dann Angebot, ich gebe dir $50 und ich darf einen Monat deinen Account verwalten.
Okay.
Dann möchtest du es doch verhindern, oder?
Okay, gut. Wir werden dann mal drüber reden, über dieses Geschäftsmodell, was es hier gibt.
Gut, aber wir halten fest, Twitter, durchaus Fantasie.
Fantasie, ja. So, nein, du kannst
dann
noch ein paar
weiter. Wir wollten ein bisschen.
Meine Frau hat gesagt, sprich ihn auf Gorillas an. Vielleicht machen wir jetzt, müssen wir mal die wunden Punkte hier machen. Er ist ja Gorillas-Investor der ersten Stunde. Wir haben 2 Fragen zu Gorillas bekommen. Zum einen, wie kommt man an vorbörsliche Investments ran? Wahrscheinlich, wenn man den Ruf hat, Geld zu haben, ruft einer mal jemand an und sagt, ey, Alter, hast du mal? Wahrscheinlich ist es so.
Ich glaube, den Ruf, Geld zu haben, oder Geld haben ja heutzutage viele. Also
gut, aber wie wird man angerufen? Das erste ist, wie wird man angerufen? Das wollte jemand wissen. Also wie kann ich das machen, dass ich da schon vorbörsig an spannende Beteiligung komme? Und das zweite, da würde dann der Kollege Sommerfeld mal die wunden Punkte ansprechen.
Ja, aber dafür müssen wir anfangen, weil das ist ja tatsächlich irgendwie.
Nee, wir fangen jetzt mal mit den netten Sachen an, finde ich. Wie werde ich angerufen, dass jemand kommt und sagt, ah, oh, ich hier, Gorillas, ich will in 10 Minuten den Kram bringen, kannst dich beteiligen, gibst uns 5 Euro und dann hast du irgendwie einen Share von X. Wie macht man das?
Bei Gorillas geht es ja wahrscheinlich nicht mehr, ein bisschen zu groß wahrscheinlich schon, aber wie fange ich das bei der nächsten Gorillas an?
Genau.
Also ich glaube, es hilft tatsächlich, sich irgendwie eine Reputation anzueignen oder zu erwerben durch Arbeit, dass man entweder wiederkehrend oder regelmäßig Startups geholfen hat, gewisse Ziele zu erreichen, oder dass man ein gutes Händchen hat. Natürlich teilweise wollen Startups dann eigentlich die Angels auch nur, also die Angel-Investoren haben, um eine gewisse Signalwirkung zu haben, weil wenn man jetzt einen besonders erfolgreichen dabei hat, dass der dann sozusagen auf andere, auf die nächsten Investoren eine gewisse Sogwirkung oder Anziehungswirkung ausstrahlt. In meinem Fall ist es eigentlich, und am Ende kommt es immer eigentlich aus dem eigenen Netzwerk. Also dann die Leute, die einen jetzt über LinkedIn anschreiben, da sind schon auch teilweise spannende Modelle dabei, aber im Vergleich zu dem, also das, was aus meinem eigenen Netzwerk kommt, da bin ich vielleicht bei jeder fünften oder zehnten Möglichkeit auch interessiert oder sogar dabei. Sozusagen, was nicht aus dem Netzwerk kommt, also von Freunden oder von Menschen, mit denen ich schon mal gearbeitet habe, wo das Vertrauensverhältnis auch da ist und wo die auch viel besser einschätzen können, ob ich jetzt ein guter Fit bin oder gut passe zu dem Startup, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was trifft, was dann wirklich das Interesse auch erregt, deutlich geringer. Also am Ende ist es schon das eigene Netzwerk und ich bin jetzt nicht der super Netzwerker, der es irgendwie aktiv baut, so, aber also, ich habe das halt damals bei Rocket for Rocket aufgebaut, dann wird man so fast weitergereicht. Und das multipliziert sich nach, das hat hinten raus so ein bisschen Hockeystick, dass man immer mehr Leute kennt mit der Zeit.
Also Netzwerken muss man machen. Das habe ich jetzt.
Genau, man kann es auch aktiv fördern. Ne? Wenn man jetzt, ich habe sozusagen mehr versucht, irgendwie gut abzuliefern und gehofft, dass Leute es mitbekommen. Man kann es auch aktiv fördern, indem man irgendwie auf Treffen geht, sich so ein bisschen reinschmuggelt oder so Syndikate baut, dass man mit Freunden zusammen investiert und oder sich an ein paar schlaue Leute ranklebt.
Aber jetzt habe ich am Anfang vielleicht nicht so viel Geld, vielleicht nur Know-how.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Ne? Syndikate ist ja ganz interessant. Also da, wenn du dich sozusagen zusammentust, vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie das funktionieren könnte.
Genau. Wie viel Geld muss ich mindestens mitbringen, damit ich überhaupt ernst genommen werde?
Genau, man kann das so als losen Verbund machen, also dass man einfach mit Freunden sagt, man gibt sich gegenseitig die Opportunitäten, also die Pitches oder die Möglichkeiten weiter und teilt die und sagt, hey, möchtest du da nicht auch mitmachen? Und dann erklärt man dem Startup auch, ich wäre interessiert, aber wir sollten unbedingt den noch mit reinnehmen, weil der kann das und das, der eine kann TV-Werbung, der andere kann Suchmaschinenoptimierung, der dritte kann Logistik oder so und versucht sozusagen dann wie so einen kleinen VC, also Wagniskapitalfinanzierer fast zu memen. Oder es gibt auch so institutionalisierte Angel-Netzwerke, so Saarbrücke 21 ist zum Beispiel alles ein bekanntes in Berlin. Der Name leitet sich.
Saarbrücker Straße 21.
Das war die alte Adresse von Rocket Internet. Ne? Das sind so die Gründer von Ladenzeile, mit denen ich früher gearbeitet habe, zum Beispiel dabei von Home24 und ein paar Zalando, Ex-Zalando-Leute. Und die haben sich eine sehr gute Reputation erarbeitet, teilen sich dann sozusagen als Syndikat oder als so eine kleine Gruppe.
Aber ich bin jetzt nirgendwo dabei. Ich bin jetzt einfach, habe ich vielleicht studiert und bin jetzt fertig und denke mir so, da will ich irgendwie Mitglied werden. Wie mache ich das? Nehme ich jetzt, ich könnte ja bei LinkedIn gucken, könnte sagen, Mensch, Pip Glöckner, schicke ich dir mal irgendwie eine Anfrage, wollen wir uns nicht vernetzen? Und dann sage ich, Mensch, Pip, wie sieht's denn aus? Macht man es so oder ist das zu plump? Oder was würdest du jetzt empfehlen für jemanden, der von der Uni kommt, noch nicht das Netzwerk hat, vielleicht jetzt auch nicht so viel Geld hat, aber vielleicht kluge Ideen hat und sagt, ich könnte ja auch Ideen für einen Share irgendwie hergeben. Das ist ja auch deine Ansatz am Anfang gewesen, dass du gesagt hast, okay, ich kann gut Suchmaschinen optimieren. Ihr gebt mir einfach ein paar Anteile, weil ihr auch noch nicht so viel Geld habt und bezahlt mich darin oder so. Wie geht das? Wie genau. Kann ich mich da andienen?
Das ist so eine Möglichkeit, dass man so sogenannte Broke Angel ist, also ein Pleite Angel Investor, wo man dann einfach so Zeit oder Arbeit mit einbringt. Da gibt es ein Buch, der Jason Calacanis aus den USA ist, auch ein bekannter Podcaster, der beschreibt das in seinem Buch Angel ganz gut, wie der es gemacht hat. Das ist teilweise sehr analog zu meiner Karriere auch. Das ist eine Möglichkeit, aber dann muss man, auch da ist der Weg übers Netzwerk wahrscheinlich besser, dass man halt schaut, hat jemand von meinen Freunden mit dem studiert oder mit der Gründerin. So eine kalte Akquise über einfach eine Nachricht, das wird selten funktionieren, ganz ehrlich gesagt. Und also eine von beiden Sachen muss man mitbringen. Also idealerweise, was Gründer normalerweise erwarten von einem Angel-Investor ist, dass sie irgendwie Know-how, Netzwerk und Geld mitbringen. Wenn man jetzt keins der drei Sachen hat, dann wird es schwer. Dann sollte man vielleicht erstmal arbeiten, um sich das Know-how zu erwerben. Wenn man nur Geld hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man jetzt nicht an die besten Startups gerät, weil also Geld ist das, was sich heutzutage am einfachsten beschaffen lässt oder was den meisten zur Verfügung steht.
Gibt es so eine Schmiede, wo man hingeht, was so ein Signet ist, weiß ich, wenn ich in St. Gallen war, dann habe ich schon mal eine gute Ausbildung und wenn ich dann nach irgendwie, weiß ich nicht, viele haben ja früher gesagt, da mache ich meinen Berufsstart bei McKinsey oder bei Goldman Sachs und dann habe ich schon mal so eine Markierung, der ist spannend oder gibt es irgendwie so eine Idee, wie man anfängt?
Genau, es gibt so, auch das ist wieder Signaling letztlich. Also dann hat man irgendwie in der WAU oder in St. Gallen, LSE in London oder Paris oder Barcelona studiert. Das hilft bestimmt, also wenn man an einer der besseren Business Schools war, einfach weil man davon ausgeht, dass das irgendwie besonders talentierte, leistungsfähige Menschen sind. Dann eine Karriere in einer Investmentbank oder einer der vier großen Unternehmensberatungen, irgendwie McKinsey oder BCG zum Beispiel. Das hilft sicherlich. Oder eben auch, dass man in der Vergangenheit schon mit erfolgreichen Startups gebaut hat. Also wenn du jetzt früher bei Rocket warst oder bei Zalando oder bei einem der Firmen, die jetzt den Weg an die Börse geschafft haben inzwischen, vielleicht auch beim Delivery Hero oder so, dann hilft das wahrscheinlich auch, Vertrauen zu erwerben. Und es sind ja auch die Leute, wenn du dich anschaust, wer jetzt die Startups sozusagen der nächsten oder der übernächsten Generation gründet, das sind viele Leute, die ganz am Anfang mal Praktikant bei Zalando oder bei Delivery Hero waren, die dann inzwischen jetzt ihre eigenen Startups bauen. Ja.
Aber die haben die was dazu beigetragen, dass Zalando dann so erreicht ist, dass ich dabei war?
Ich glaube, was man sehen wollen würde, ist, dass eine Person, also wo sie angefangen hat, ist fast egal, aber dass sie dann Verantwortung übernommen hat. Mhm. So, ich glaube, was man diesen Startups oder Grown-Ups zugesteht, ist, dass im Gegensatz zum Konzern, dass es da deutlich schwerer ist, sozusagen mit Untätigkeit oder wenig Talent lange zu überleben, so innerhalb von einem Zalando.
Im Konzern ist das einfacher, das stimmt.
Das ist ein Vorurteil, aber ich vermute, dass da zumindest was dran ist. Und von daher, wenn man es geschafft hat, bei Zalando oder so oder Karriere zu machen, dann geht man wahrscheinlich aus, dass da eine gewisse Leistungsfähigkeit dahinter steht und dass man sich da irgendwie nicht verstecken kann hinter der Brand, sondern dass das schon begründet ist auch.
Gut. So. Jetzt kommen wir zu Gorillas selbst.
Ja.
Und dann natürlich zu dem, was da gerade passiert. Wilde Streiks, sage ich nur. Wilde Streiks, so heißt es immer. Und Kündigung en masse, also ein Aufstand geradezu. Wir haben, glaube ich, damals auch schon drüber gesprochen, ne? Dass irgendwie, da gab es irgendwie schon ersten Ärger und so weiter. Aber jetzt, glaube ich, vor gestern oder vorgestern irgendwie 350 Fahrer wurden gekündigt. Und das passt ja auch alles irgendwie mit diesem hippen und diesem ja irgendwie auch fast schon sozialen Image zusammen. Pippe, erklär uns das doch mal. Wir müssen das sozusagen nochmal, du bist ja dabei, ne?
Ich spreche da nicht die Kündigung aus.
Nee, aber
Kündigung.
Nein, also ich kann auch unmöglich für das Unternehmen oder deren Politik oder jetzt auch nur die Richtigkeit der Sachverhalte.
Aber wir kennen ja dich und du bist ja jemand, der sehr sozial eingestellt ist, der ja auch sehr viel Wert darauf legt, dass Menschen korrekt behandelt werden und der es sicherlich auch bei seinen Investments tut. Und nun könntest du ja, ich weiß nicht, wie hoch der Anteil jetzt genau ist, den du da hast, aber nun könntest du ja, was dazu sagen.
Also es ist nicht so hoch, dass ich da irgendwelchen Druck auf das Management ausüben kann.
Okay. Aber vielleicht hast du dich mal erkundigt, hey Leute, was ist denn da los? Ist mein Geld noch gut aufgehoben?
Also das hat sich ja, also wurde ja eine Investmentrunde inzwischen öffentlich, zumindest gerüchteweise oder inzwischen auch bestätigt, sondern dass das Geld da gut aufgehoben scheint zunächst erstmal. Was die wilden Streiks betrifft, also es sind quasi, wilder Streik heißt so eine Arbeitsniederlegung. Ist so, als wenn du jetzt aus dem Raum gehst und sagst, so irgendwie das Mikro oder irgendwie der Stuhl wackelt, deswegen mag ich hier nicht mehr arbeiten. Und von daher ist mein Eindruck zumindest, die Frage ist, wie lange kannst du das als Unternehmen auch gefallen lassen, dass Leute immer wieder streiken? Was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, dass 99,9% der Gorilla-Fahrer zu jedem Zeitpunkt nicht streiken, sondern 99,9% der Fahrer fahren,
wenn sie Schicht haben. Jetzt gestreikt? Das muss ich mal. Da müssen wir mal gucken.
Also ich weiß, 350 wurden gekündigt.
350 wurden gekündigt. Wenn du jetzt sagst 99%, dann können wir ausrechnen, wie viele Fahrer da sein müssten.
Na, ich würde mal behaupten, es haben sogar noch mehr als 350 gestreikt, weil sie werden nicht alle gekündigt haben. Also
überhaupt, eine eurer Kolleginnen von Gründerszene hat ja heute zu Recht getwittert. Das Besondere an diesen Streiks ist in der Regel, dass weniger Streikende da sind, von denen auch nicht alle bei Gorillas beschäftigt sind, sondern hauptsächlich auch Presse und Sympathisanten. So.
Warum die streiken mit?
Die sind halt da.
Ach so, das sieht dann
das
mehr
Thema
aus.
Hat erstaunlich viel Interesse irgendwie von der Presse, woran auch immer das liegen mag. Aber die Anzahl der Streikenden, also es scheint ein Berliner Phänomen zu sein. Das sind
Warum streiken die denn?
Also es gibt da sicherlich berechtigte Interessen irgendwie, dass teilweise das Arbeitsmaterial nicht im besten Zustand ist, dass die Arbeitsbedingungen, da gibt es immer wieder teilweise berechtigte, teilweise unberechtigte sozusagen Mängel, die da angezeigt werden. Es gibt auch so Forderungen wie die Probezeit abzuschaffen oder ein Zwangstrinkgeld oder so, wie soll man sagen, ein Garantietrinkgeld einzuführen. Ich weiß nicht, wie realistisch ihr das findet, aber ich glaube, so funktionieren die meisten Unternehmen, dass man irgendwie einen Garantiebonus jedes Jahr bekommt.
Gibt denen einfach einen ordentlichen Lohn, dann sind sie doch zufrieden.
Aber was wäre ein ordentlicher Lohn?
Naja, Mindestlohn von Olaf Scholz, würde ich mal sagen. Ich habe mich letztens mal im Netz getummelt. Wir haben einfach mal geguckt, so bei ZipRecruiter, was gibt es für Jobs? Und du findest keinen Job mehr, der unter 10 Euro fasst. Und euer Gorillas bezahlt 9 Euro irgendwas? War das so?
Es zahlt nicht den Mindestlohn, ich glaube sogar ein bisschen drüber. Plus sie bekommen eben das Trinkgeld. Das wiederum ist nicht garantiert, aber wo ist das Trinkgeld garantiert? Und ich meine, was ja richtig ist, ich bin auf dem Weg heute vorbeigegangen an einem Plakat von Volt. Da steht 150 Euro Signing-Bonus, wenn du anfängst, und 18 Euro pro Stunde. Also warum gehen die da nicht hin, wenn es so schlimm ist bei Gorillas?
18 Euro?
Bis zu 18 Euro pro Stunde steht
da. Ich weiß nicht, was da das Sternchen ist,
was da dran gehört. Aber
wie viel Signing-Bonus? 200?
150.
150.
Mhm. So, also ich bin jetzt nicht in jedem Warenhaus vor Ort oder kann das natürlich nicht perfekt einschätzen. Aber was ich so typischerweise als Außenstehender machen würde, ist, ich schaue mir die Incentives, also die Anreize der Firma an. Und der Arbeitsmarkt ist eigentlich so eng für diese Fahrer. Also Niklas von Delivery Hero hat gerade darüber getwittert, glaube ich auch, dass es unheimlich schwer ist, Fahrer zu finden gerade. Und der Wettkampf ist so groß, dass eigentlich keine Firma einen Anreiz hat, die Fahrer jetzt besonders schlecht zu behandeln. Und so alle Gespräche, die ich mit Kahan oder mit Gorillas hatte, gingen eigentlich nur darum, sozusagen, wie können wir denen bessere Karrierechancen geben? Wie kann man denen irgendwie vielleicht einen Deutschkurs geben oder dafür sorgen, dass ausreichend Leute auch in höhere Positionen kommen, etc. etc. Und niemand, also es macht aus Business-Sicht überhaupt keinen Sinn, die Leute jetzt besonders schlecht zu behandeln.
Kann man
also
warum auch? Jetzt muss ich mal kurz fragen, wie kann man aufsteigen? Ich bin jetzt Fahrer und fahre jetzt irgendwie, kann ich dann irgendwann in die besseren Bezirke fahren und muss nur Champagner ausfahren? Oder was ist jetzt mein Aufstiegsversprechen?
Also du kannst typischerweise als Rider oder Picker anfangen. Also Picker sind die im Lager, die
packen. Das ist gut, das ist so wahrscheinlich, dann kriegst du nicht mehr frische Luft.
Dafür bist du im Trocknen, sagen es. Okay, hat alles Vor- und Nachteile.
Okay, ich stehe im Trocknen und fange an als Picker.
Aber du kannst
machen wir eine Karriere. Ich bin jetzt Gorilla, ich fange an, 9 Euro irgendwas, Mindestlohn muss ich ja kriegen, ich fange an zu picken. Okay, dann habe ich das eingepackt, jetzt bin ich nach 3 Monaten, denke mir so, jetzt weiß ich schon, was ich picke, was gibt's dann?
Rider Operations leiten, also ich sage, die Disposition würde man das wahrscheinlich, Disponent würde man es wahrscheinlich nennen im deutschen Unternehmen. Du kannst irgendwie Schichtleiter werden, du kannst Warehouse Manager werden, wenn du das gut machst. Das ist letztlich genauso wie bei einem Lidl oder Aldi auch. Kannst dann Regionalleiter oder Expansionleiter werden. Und es gibt viele, die so einen Karriereweg dort schon beschritten haben, auch genauso.
Okay. Und die Fahrer nochmal, die sind Angestellte noch?
Alle, also es hat nichts mit Gig-Economy zu tun. Die bekommen alle Mindestlohn plus Trinkgeld.
Vielleicht haben die auch einfach inzwischen eine gewisse Hybris, ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt. Oder sie sagen, wenn der Markt so eng ist, dann.
Genau, also ich meine, ich finde es total gut, dass der Markt so umkämpft ist, dass auch die Arbeitnehmer sozusagen ihre Rechte durchsetzen können. Und sozusagen würden die sagen, organisiert streiken, das ist ihr gutes Recht. Ich glaube, also zumindest habe ich nichts dagegen. Dass du jetzt spontane Arbeitsniederlegung machst, sogenannte wilde Streiks, also theoretisch kannst du die Leute jetzt auch noch wegen Landfriedensbruch und auf Schadenersatz erklagen, ne? Weil das ist einfach nicht so, dass du einfach deine Arbeit niederlegen kannst in Deutschland, wenn du jetzt keine wirklich wichtigen Gründe dafür hast. Und also ich will auch nicht sagen, so dass es nicht sicherlich in der Vergangenheit Dinge gab, die aufgrund des schieren Wachstums Gorillas auch einfach nicht gut genug gemacht hat. Und ich bin mir sicher, daran arbeitet man irgendwie so gut man kann. Aber insbesondere sozusagen dieser Teil, der in Berlin immer wieder sozusagen diese wilden Streiks beginnt, scheint mir sozusagen, das drückt sich so ein bisschen an den Forderungen aus, aber auch unter Unerbitterlichkeit, scheint es da wenig Interesse an einer Lösung zu geben. Sonst könnte man ja zum nächsten.
Rauszuwerfen, findest du gut?
Ich würde man kann niemanden rauswerfen, der legitim gestreikt hat. So, das dann wäre es unrecht und dann kann man.
Doch, du kannst jeden rauswerfen, der in der Probezeit ist, na klar. Da brauchst du ja, wenn du sagst.
Aber nicht wegen des Streiks dann.
Ja, warum denn nicht? Ich brauche doch keinen
Grund. Aber das ist ja nicht
wenn der Fall. Wenn du Probezeit bist, kann ich dich rauswerfen. Und das Gefühl, was man da ja hat, ist, die werden einfach rausgeschmissen. Muss auch keinen Grund nennen. Probezeit, schönen Tag noch, tschüss.
Ja, wenn dein Praktikant jetzt einfach nicht zur Arbeit kommt und sagt irgendwie, ihm gefällt das Gebäude nicht oder, irgendwie sein Schreibtischstuhl ist nicht ergonomisch genug.
Keine Ahnung.
Oder er ist nicht genug Geld im Volontariat, verdiene ich nicht genug, deswegen möchte ich das Geld weiter haben, bitte, aber ich komme nicht mehr zur Arbeit. Was würdest du da machen? Also es ist super schwer, ich will es auch nicht bagatellisieren. Ich selber würde Leute nicht, weil sie legitim berechtigt streiken, rausschmeißen. So ein Punkt, da gibt es auch gar keinen
Wenn oder Aber. Das ginge ja auch gar nicht.
Aber wenn jemand
natürlich geht das.
Regelmäßig
in der Probezeit kannst du jeden rauswerfen, wo du sagst, der fährt schlecht Fahrrad, sagst du tschüss?
Ja, du kannst nicht sagen,
du brauchst keinen Grund, natürlich nicht. Du sagst keinen Grund, sagst einfach, weißt du, du bist in der Probezeit, tut mir leid.
Du wirst ja jetzt nicht gegen die Probezeit argumentieren wollen. Oder?
Naja, Probezeit ist halt, da bist du halt, ja, hast halt wenig Möglichkeiten.
Es dient dazu, zu beweisen, irgendwie, dass du zuverlässig überhaupt erstmal zur Arbeit kommen kannst, dann die Arbeit irgendwie gewissenhaft ausführst und vielleicht auch eine gewisse Entwicklungsperspektive im Unternehmen hast. Und wenn du das nicht beweist, dann ist, glaube ich, die Frage ist ja, es fühlt sich natürlich immer unfair gegen den Einzelnen an, aber es gibt ja auch 1000 andere Leute, die den Job vielleicht gern hätten. Und es ist genauso unfair den Menschen, die gern arbeiten wollen und die Lust haben, das gewissenhaft auszuführen, die vielleicht sogar Spaß an dem Job hätten und für die das die beste Möglichkeit ist, gerade einen Job zu bekommen, weil sie jugendarbeitslos sind, was weiß ich. Denen raubst du auch die Möglichkeit, diesen Job zu machen. Und ich finde, also wenn jemand den Job nicht machen will, dann ist es...
Mit den 53 Kündigungen habt ihr quasi Chancen für...
Wir gerade. Also ich spreche nicht für das Unternehmen. Du interviewst mich als Privatperson.
Okay. Und jetzt, wenn jetzt 12 Euro Mindestlohn käme, Olaf Scholz hat das ja angekündigt, auch die Grünen sympathisieren ja mit der Idee, ist das Geschäftsmodell dann noch tragbar? Funktioniert das noch mit 12 Euro? Oder heißt es dann, jede Fahrt wird noch unprofitabler, was sie ja jetzt schon ist?
Das ist eine neue Herausforderung und auch die, muss man lösen.
Ja.
Ich glaube, das ist fast nicht nötig. Also ich bin überhaupt nicht dagegen, den Mindestlohn irgendwie nochmal anzuheben. Ich glaube aber trotzdem fast, dass es fast unnötig ist, weil, wie du sagst, also du kannst fast überall für 13 Euro, 12 Euro sofort anfangen zu arbeiten, wenn du denn möchtest. Und dann irgendwie es grundsätzlich schaffst, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Von daher hätte sich dieser Mindestlohn so oder so eingestellt, glaube ich. Also wenn man sich die Konkurrenzsituation zum Beispiel in den USA, da läuft das so ein bisschen vorweg, der Effekt. Da muss ein McDonald's und Amazon zwischen 15 und 20 Dollar zahlen inzwischen. Es gibt 1.000, 2.000 Euro Signing- oder Dollar-Signing-Bonusse, wenn du nur den Vertrag überschreibst und die Probezeit dort aushältst. Von daher glaube ich, es wird sich ein höherer Mindestlohn einstellen. Aber in Ostdeutschland sind auch, ich glaube, noch ein Fünftel der Menschen arbeitet unter 12 Euro in Ostdeutschland. Von daher finde ich es auch gut, wenn der Mindestlohn auf mindestens 12 Euro festgesetzt wird. Und gern deutschlandweit dann auch.
Gut. Wir müssen weiterkommen.
Ja.
Wir haben doch so viele Fragen von unseren Hörern.
Stimmt.
Und ich lege damit jetzt mal los. Krypto. Uns wird ja vorgeworfen, Holger, dass zuletzt bei AAA vor allem zu wenig Krypto aufgetaucht ist. Und auch dein legendärer Zahnarzt, inzwischen ist er legendär, kam ja gleich mit Krypto.
Auf jeden Fall. Er wollte Cardano wissen.
Cardano habe ich ja noch nie gehört, aber ich bin jetzt auch nicht so der Krypto-Experte. Aber ist bestimmt eine ganz große Nummer. Aber Pip, sag mal was zu Cardano und dann reden wir mal grundsätzlich weiter über den Rest.
Also ihr sollt euch dann vielleicht mal einen Krypto-Experten einladen. Ich bin das ganz sicher nicht. Also ich kenne Cardano natürlich, mit dem Kürzel ADA oder ADA. Hatte das tatsächlich auch. Wenn ich in Krypto investiere, dann glaube ich, also dadurch, dass mein Wissen begrenzt ist, aber ich glaube selbst Leute, mit denen ich spreche, die deutlich mehr Ahnung haben von Krypto, machen das auch ähnlich, dass ich dann in so eine Art Körbchen aus verschiedenen Kryptowährungen, weil es wirklich auch schwer ist, die Zukunft abzusehen, wer sich da durchsetzt. Und da kann man fast nach Marktkapitalisierung absteigend nehmen, dass man sagt, von den Top 10 hole ich mir halt absteigend ein bisschen was, und wenn man sich irgendwie dagegen versichern möchte oder investieren.
Da gibt es doch immer wahnsinnige Ausschläge. Jetzt ist eine Minute, aber mal zack, ist der in den Top 10, morgen ist der in den Top 10. Ich komme ja gar nicht hinterher, wenn ich das machen würde.
Ja, also ganz oben finden sich doch immer wieder dieselben.
Ja, gut, da hast du erstmal Bitcoin und Ethereum. Okay, und dann geht es aber schon.
Binance Coin, also BNB, der Binance Coin, den hatte ich auch tendenziell ein bisschen übergewichtet. Flow und Polkadot hatte ich zuletzt, dann auch ADA, Cardano und Lumen. Aber wie gesagt, ich entscheide mich dann aus dem Körbchen von 10, wo ich den Anwendungsfall ungefähr verstehe. Zum Beispiel, wenn man jetzt an NFT besonders glaubt, dann ist es wahrscheinlich irgendwie Flow und Ethereum und eventuell auch Cardano, das man kauft. Aber am Ende, glaube ich, ist es für den Normalsterblichen und selbst für die Krypto-Experten, glaube ich, sehr schwer vorherzusehen. Und viele auch von den Leuten, die Krypto sehr gut verstehen, sagen, dass sie am Ende immer wieder dann doch Bitcoin kaufen, weil sie glauben sozusagen, weil fast alle Leute über Bitcoin in den Markt reingehen, dass sie glauben, dass das da sozusagen die natürliche Nachfrage am höchsten ist. Von daher, glaube ich, sind die zwei aus meiner Sicht sinnvollen Strategien, aber wie gesagt, bin da kein Experte.
Was hältst du so von 21 Shares? Das ist so ein Unternehmen, die haben irgendeine künstliche Intelligenz und die gucken mit der künstlichen Intelligenz, wie sie das Portfolio mischen.
Kennst du nicht gut. Was ist denn, zweite Option ist doch der Marktplatz.
Genau, zweite Option gewesen. Nee, legitim. Genau, dass man sagt, man setzt auf die Schaufeln oder den Marktplatz, und ich glaube, Coinbase ist insofern spannend, dass sie historisch sehr gute Margen hatten. Ob die jetzt ewig so halten, ist die Frage. Aber erstmal läuft es im Moment gut und scheinen auch jetzt das schwächere Quartal ganz gut überstanden zu haben. Und ich würde ihnen auch zutrauen, dass sie darum so eine Art Ökosystem bauen von Apps für dezentrale Finance. Und von daher würde ich sagen, entweder in so ein Körbchen oder in Coinbase mittelbar investieren. Jetzt einzelne NFTs oder einzelne Währungen oder Coins oder Tokens dann gezielt zu kaufen, dann dafür reicht mein Verständnis nicht. Und mir würde es ehrlich gesagt auch keinen Spaß machen, die Zeit zu investieren, um das besser zu verstehen. Also ich interessiere mich für ganz viele Sachen, aber ausgerechnet da jetzt tief einzusteigen, auch weil es da wirklich viel Schindluder gibt und dubiose Sachen, scheint das nicht die beste Verwendung meiner Zeit.
NFTs waren auch Fragen von unseren Hörern. Da war die Frage, wie kann ich diesen Trend irgendwie mitmachen? Kaufe ich mir irgendeine ikonische Katze und hoffe darauf, dass die irgendwie im Wert steigt? Oder kaufe ich mir da auch einen Schaufelhersteller? Kaufe ich mir die Blockchain-Währung, über die NFTs abgewickelt werden, also Ether oder du hast ja schon gesagt Cardano? Oder wie kann ich bei NFTs mitmachen? Das ist ja auch ein Mega-Markt, der da entsteht.
Ja, also das würde ich wahrscheinlich sogar bejahen, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass dann großer Markt entsteht, sehr groß ist. Sozusagen. Und so ein bisschen eine asymmetrische Upside, sozusagen, dass das jetzt deutlich runtergeht, gibt es ein gewisses Risiko, dass das wieder auch verschwindet. Also, was relativ klar ist, dass wenn es groß wird, dann wird es wahrscheinlich sehr groß. Und das Traurige ist ein bisschen, dass die Schaufelhersteller, irgendwie so ein Sorare oder so, die sind fast alle noch private, also da kann man nicht an der Börse investieren. Das wäre sonst ein spannendes Investment, worauf ich vielleicht auch Lust hätte. Deswegen ist, glaube ich, das, was am nächsten dran ist, sind dann entweder die Börsen sozusagen, die mittelbar auch davon profitieren müssen. Sozusagen,
weil ist denn so eine klassische NFT-Börse?
Nee, auch für die Tokens oder die Währung selber. Also es wäre auch wieder
Coinbase nehmen?
Ja, weil irgendwo musst du ja einen Ethereum-Flow oder Cardano kaufen, um das NFT zu kaufen.
Ich bin Coinbase-Aktionär, ja. Die sind aber leider im Minus.
Einzelne irgendwie.
So richtig, ich sehe den Krypto-Boom, aber meine Coinbase. Also
sind
richtig,
aber zuletzt wieder deutlich zurückgekommen. Also.
Nee, die Kryptowährung, der Bitcoin ist bei 55.000, der ist fast bei Rekord.
Nein, aber Coinbase.
Mein Ether ist noch nicht wieder da, wo er mal war. Aber ehrlich, mein Coinbase
ist eine Jahrhundertaktie.
Das ist ja was völlig anderes. Die ist jetzt bei $250. So, glaub, jetzt sag mal, wo geht das Ding hin?
Ja. Du guckst auch ein bisschen zu oft drauf.
Er sagt immer, ich kaufe diese Aktie, weil es eine Jahrhundertaktie ist. Und dann guckt er praktisch alle drei Stunden drauf.
Ich habe die Disco-Kugel angemacht am ersten Handelstag und habe mir ein paar wenige Stück oder was noch.
Ja, und hast geschrieben, Jahrhundertaktie.
Ja, und dann ist sie gefallen.
Aber hat sich deine Einschätzung seitdem geändert? Der Kurs hat sich geändert, aber du glaubst doch, also was hat sich denn an den Umständen?
Es scheint ja Leute zu geben, die einfach die Coinbase, die erwarteten Cashflows niedriger bewerten, als es mal war.
Ja, ich meine, jetzt haben wir bald Earnings Season. Ich meine, das Doofe ist sozusagen dieser ganz neue Krypto-Trend gerade. Wir sind ja gerade so im Aufschwung wieder, ne? Ich glaube, wir sind bei 55.000 heute, wenn wir es aufnehmen. Und der ist jetzt
im Q4. Donnerstag auf, müssen wir vielleicht dazu sagen, Donnerstagnachmittag, 15.30 Uhr.
So. Der ist jetzt im Q4 drin schon, weil wir im Oktober sind, aber wahrscheinlich wird das dritte Quartal ganz vernünftig ausgesehen haben. Wir haben jetzt Reporting Season, das heißt, die Zahlen werden kommen und dann kann man sich Coinbase nochmal genauer anschauen und vielleicht.
Also bei 250 findest du eine gute Idee. Also wenn jetzt, es gab nämlich auch die Frage, wenn du jetzt ein Portfolio neu aufbauen würdest, du fängst bei null an.
Dann wäre Coinbase da drin, würde ich sagen, ja. Also gerade jetzt beim jetzigen Kurs. Ich habe tatsächlich bis vor ein paar Wochen gehalten, habe es dann aus Liquiditätsgründen verkauft. Aber ich würde sozusagen, hätte ich Liquidität, wieder wäre es eine der Aktien,
die
ich jetzt...
Liquiditätsgründe, das finde ich sehr lustig. Was ist so ein Liquiditätsgrund? Du sagst, ich habe eine Aktie, die noch geiler ist,
Beispiel,
oder du hast...
Oder ein Startup investieren möchte und dafür mal irgendwie 50 oder 100.000 Euro braucht.
Okay. Ja. Aber dann sind wir doch schon eigentlich... Wir hatten noch eine Frage von Toni. Die fand ich sehr, sehr gut. Das interessiert mich auch persönlich sehr. Welche, und da hatten wir ja jetzt eben schon eine
haben
Option.
Wir schon. Wir brauchen nur neun jetzt.
Genau, welche Aktien deine Top-10-Picks sind?
Wenn du jetzt ein Portfolio nur aufbauen würdest, das war die Idee. Die Idee war, du bist jetzt neu, du bist nicht an irgendwelchen Sachen festgehalten, sondern du bist jetzt in der Situation eines Hörers, einer Hörerin und sagst jetzt, ich baue mir ein Ding neu auf, Coinbase ist eine. Welche neun anderen gäbe es noch?
Da können wir jetzt natürlich nichts richtig machen, weil die Fans werden das jetzt komplett nachbauen und sich dann ärgern, wenn es nicht klappt. Und die nicht so großen Fans werden es auch nachbauen und dann messen und gegen andere Portfolios. Und dann, wenn es underperformt, sich los, dann steht so ein Anti-Pip-Portfolio bestimmt da draus. Wenn ich jetzt wirklich heute...
Du hast doch nur Fans, ich bitte dich, wer ist denn kein Fan von dir?
Es könnten dann auch Ex-Fans werden.
So. Ja, das ist eben die Gefahr. Ja. Aber ich sag jetzt, wenn ich heute echt Geldportfolio, wenn ich heute mein eigenes Geld nochmal neu anlegen würde, dann würde ich für die breite Audience trotzdem empfehlen, natürlich das irgendwie mit irgendwie 60-70% MSCI World anzufangen, vielleicht mit so ein bisschen Emerging Markets oder China ETFs noch zu komplementieren, dass man irgendwie die Weltwirtschaft gut abdeckt. Und
also China würdest du noch nicht aufgeben, das höre ich da raus, gut.
Nee, können ganz kurz über China reden, ja, gleich, aber also das wäre schon dieses Basisinvestment, das macht glaube ich Sinn, wenn man nicht, ich sagen, kann ein bisschen mehr Risiko gehen, weil ich das Geld wirklich lange Zeit nicht brauche, sondern weil ich auch glaube, dass sich eine gewisse Extra-Rendite daraus ergibt, dass ich das Geld nicht brauche und deswegen ein bisschen mehr Risiko zum Beispiel mit China oder so eingehen kann. Deswegen würde ich jetzt vielleicht nicht 70% Basisportfolio machen, aber das gehört einfach zu, sozusagen, zu jetzt einer vernünftigen Strategie gehörte das dazu, dass man sich da absichert. Dann, glaube ich, würde ich sozusagen die nächstsicherste Stufe wären so eine Art Tech-Basis-Investments. Also man muss auch dazu sagen, ich werde nur in Wachstumsaktien investieren. Du wirst jetzt von mir keine irgendwie ThyssenKrupp hören oder so oder BASF hören, genau. Auch wenn das bestimmt so gerade im Nullzins.
Plastik ist doch voll wieder hip.
So im Nullzinsumfeld ist irgendwie 4,5% Dividende bestimmt auch ganz toll, aber das ist nicht das, was mich reizt.
Echt nicht Chevron?
Ganz sicher nicht, nee.
Gut, nee. Lass ihn doch mal.
Entschuldigung.
Und also die Tech-Basis-Investment. Ich glaube, dass sozusagen, wenn man einen guten Kompromiss zwischen Wachstum, Rendite und Risiko haben will, ist zum Beispiel Microsoft und Salesforce super Aktien, aber auch die GAFA-Titel. Ich würde da Facebook ausnehmen. Wie gesagt, Microsoft habe ich vorher schon gesagt. Alphabet war ich skeptisch wegen des Suchgeschäftes, wo ich eigentlich nach wie vor skeptisch bin. Die haben jetzt sehr profitiert von dem E-Commerce-Boom. Aber ich glaube sozusagen, der nächste Horizont bei Google, der wird fast schon wieder spannend. Also das beim Suchgeschäft bin ich skeptisch. Ich glaube, YouTube wird weiterhin gut laufen. Und wo ich sehr optimistisch bin bei YouTube. Google, ist kurzfristig.
Wer wird das anders aussprechen? YouTube.
Okay. Was habe ich gesagt?
YouTube. Meine Kinder würden sagen YouTube.
Ich sagst auch Chepitz und andere sagen,
Chepisch.
Chepisch, ja.
Gut. Also Google haben wir.
Genau, kurzfristig optimistisch bin ich dann sozusagen für den Maps- und Local-Anteil. Also das ist noch relativ wenig monetarisiert. Das wird mehr kommen bei Google.
Ich muss ich ja mal mitrechnen. Also wir haben jetzt Coinbase, wir haben Google, wir haben Microsoft.
Das sind noch die Basis, die wirklichen 10 kommen.
Amazon. Achso, wir sind doch gar nicht. Wir sind doch gar nicht bei den Top 10. Entschuldigung, okay.
Also was Portfolio von Google an. Ist, die lokale Werbung, sozusagen, da machen sie noch nicht genug draus und das wird aber kommen. Und die Payment-Fantasie und das Selbstfahrende-Auto, das Google tatsächlich, glaube ich, mit am weitesten. Und das wird dann in 3-4 Jahren
das
vielleicht.
Das ist diese Waymo-Sparte. Gut.
Genau, ich glaube, das kann tatsächlich spannend werden. Und inzwischen sind sie auch vom Horizont nah genug daran, dass ich jetzt nicht mehr sagen würde, ich würde Google meiden. Amazon sozusagen ist ein riesiger Bestandteil in meinem Depot, würde ich auf jeden Fall übergewichtet mit reinnehmen. Ist inzwischen relativ fair bewertet, hat gute Aussichten, ist extrem gut geführt.
Läuft nur leider nicht. Aber
läuft komischerweise seitwärts, aber das heißt, sie wird jeden Tag relativ gesehen günstiger, sozusagen, weil das Geschäft dahinter von Amazon läuft weiter.
Habe ich auch, aber ja.
Ich sag euch, wartet auf den Split.
Und mit der da kann der Aktiensplit kommen. Ich würde auch sagen, bei der Supply Chain Krise, die wir gerade haben, oder sagen dem Supply Shock, solche Events sind typischerweise Katalysatoren. So, und da werden wieder die Stärkeren gewinnen. Und in Amazon durch die Breite des Sortiments und die Professionalität des Supply Channels wird Amazon relativ da als Gewinner wieder hervorgehen, glaube ich. Die sind die einzigen, die ihre eigenen Flugzeuge haben. Amazon besitzt irgendwie zwischen 70 und 80 eigene Flugzeuge, das ist halb so viel wie DHL.
Also ein Weihnachtsgeschenk kannst du noch bis Anfang Dezember dann bei Amazon kaufen und wenn du bei anderen kaufst, dann nur noch bis jetzt.
Alles, was genug Wertdichte oder Margendichte hat, können die halt mit ihren eigenen Flugzeugen noch aus China holen, während andere irgendwie warten müssen.
Bis das Schiff aus Shanghai da ist.
Genau. Das hängt dann irgendwie noch 30 Tage vorm Hafen in San Francisco. Deswegen sagen Amazon. Tech-Basis-Investment plus MSCI World, das muss man machen. Und wenn darauf aufbauen, was jetzt wirklich mein jetziges Portfolio wäre, sind dann sozusagen, frage ich mich, was ist eigentlich das AWS von morgen oder was sind die GAFAs von morgen? Mein Lieblingswert ist nach wie vor Cloudflare, die jetzt die letzten Tage auch wieder super gelaufen sind. Cloudflare baut im weitesten Sinne DNS-Infrastruktur, also alles, was dafür sorgt, dass unsere Videos, unsere Webseiten, Musik so schnell wie möglich bei uns abgespielt wird und zugänglich wird. Also die sind ein Großteil der Infrastruktur hinterm Internet eigentlich so.
Also wie Akamai früher, ich erinnere mich noch, das hatten wir mal, aber das ist nicht mehr so hip, jetzt muss man Cloudflare haben.
Genau.
Stimmt, die sind erst richtig fett gefallen im Ende September und jetzt sind sie wieder richtig fett gestiegen, fast auf Rekord.
Im März bei der Corona-Krise, glaube ich, bin ich eingestiegen und sind seitdem 470% Status heute plus. Sind relativ sportlich bewertet mit 80 Mal.
Würdest du aber immer noch machen?
Ich sage, ich halte die jetzt und werde sie auch weiterhalten.
Ja gut, wir wollen ja für jemanden, der jetzt neu anfängt.
Den ja, ich würde es auch wieder kaufen.
Okay, so. Gut.
Also sie sind sehr, sehr rich bewertet, wie gesagt, aber trotzdem halte ich es für, ich glaube, dass die einen signifikanten Anteil der Infrastruktur des Internets der Zukunft sein werden. Sie zeigen das, indem sie immer wieder neue Produkte entwickeln, die in der Developer-Community sehr gut ankommen. Sagen, sie haben schon eine infrastrukturelle Rolle. Sie greifen Amazon sehr stark auf der Preisschiene an, haben gerade ein günstigeres Hosting-Produkt oder File-Storage-Produkt als Amazon announced.
Gut, das haben fast alle.
Genau, Amazon ist so ein bisschen der teure, aber sie sind jetzt noch günstiger als Amazon und Google und bauen so ein bisschen eine Allianz gegen Amazon. Also dass die Interoperabilität der Anbieter, also dass es viel einfacher wird, auch von einem Amazon mal wegzuwechseln, weil im Moment muss man, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Amazon und einen Cloudflare benutze, dann muss ich, um die Daten hin und her zu schicken, muss ich Gebühren zahlen. So, und das, dagegen wehren sie sich zum Beispiel mit Alibaba zusammen und mit Azure zusammen und sagen, unter uns berechnen wir diese Wegezölle nicht mehr. Und dadurch macht das Ökosystem insgesamt attraktiver. Also daran glaube ich sehr stark. Und die haben bisher sehr gut gegen diese Vision delivered. Und sagen, dass, ich finde den CEO super. Ich finde die Produktpipeline, die sie bisher erfüllt haben, super. Deswegen bleibe ich da mega bullish. Mhm. Dann der zweite Infrastruktur ist wahrscheinlich CrowdStrike. Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch erwähnt. Das ist letztlich Internet Security. Also sagen, wie kriegst du deine Cloud-Anwendung auch sicher und dass die ganze Firma damit sicher arbeiten kann. Auch sehr teuer, weil sie sehr gut sind, aber würde ich auch Status heute noch kaufen. Internet Security wird als sozusagen der hinterliegende Markt wächst immer weiter. Also wir hören jeden Tag in den Nachrichten, sagen wir, was die Probleme sind. Ich glaube, CrowdStrike, vielleicht auch SentinelOne sind so gute Lösungen da drin. Dann Snowflake, weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe.
Letztes Mal, wir wollen jetzt hier neue Sachen haben.
Ja, wir wollen seine aktuellen Top 10.
Ja klar, wir wollen die aktuellen Top 10. Ändern sich meine Einschätzungen auch nicht alle zwei Tage.
Habe ich das letzte Mal gesagt? Habe das letzte Mal?
Wir wollen jetzt die exklusive Top 10.
Das würde ich mal sagen. Das letzte Mal haben wir jetzt gestrichen.
Warum sollten sich die Qualitätstitel auch ständig ändern? So,
der dritte. Nicht, aber die Leute wollen natürlich wissen, warum sollen sie den Klöckner nochmal hören? Wenn er sagt, wenn ihr immer die gleichen Werte, Cloudsphere, dann würden die Leute sagen,
ja, die größte Gefahr ist, dass Leute sagen, ein Cloudflare hat sich jetzt seitdem irgendwie verdreifacht, jetzt will ich mitnehmen. Und ich glaube, das sollte man nicht. Prinzipiell sollte man das nicht. Ja. Snowflake finde ich spannend. Das ist quasi sozusagen Datenverarbeitung, Datenstorage, also die Datenhaltung in der Cloud auch wiederum. Da ist das Schöne am Geschäftsmodell dahinter, dass die halt jedes Mal, wenn man eine Operation oder Anfrage an diese Daten in der Cloud macht, Geld mitverdienen sozusagen. Und da Unternehmen immer mehr Daten sammeln, fast automatisch, und immer mehr auf diesen Daten rumrödeln, also sozusagen Analysen drauf fahren, wächst sozusagen das Geld, was die Kunden mit Snowflake ausgeben, fast automatisch mit. Sozusagen sie gewinnen neue Kunden und außerdem geben die Bestandskunden, also das ist diese Revenue Expansion, die da besonders gut funktioniert, halt immer mehr aus, weil wer einmal angefangen hat mit der Datenanalyse, sozusagen der wird natürlich immer besser dabei und sammelt immer mehr Daten etc. etc. Und das treibt dieses Modell einfach sehr, sehr stark an. Ansonsten sozusagen von den SaaS-Titeln finde ich...
Jetzt haben wir vier, oder? Haben wir vier?
Drei haben wir, glaube ich.
Drei? Okay.
So, wenn man was Günstigeres sucht, ist Elastic vielleicht. Und das war mal, kommt aus einer Suchtechnologie, Elasticsearch. Ich glaube, die haben nur ein 20er Sales Multiple, sind nicht ganz so hip. Sind technologisch aber auch nicht ganz so cutting edge, aber dafür relativ fair bewertet und profitabel, glaube ich. Sondern wer so ein bisschen den Ausgleich sucht, kann sich das mal anschauen.
Die hatten wir noch nicht.
dann muss ich tatsächlich mal sagen, HubSpot habe ich nicht bisher gehabt oder habe ich bis heute nicht, habe ich bei der letzten Analyse in unserem Podcast aber ganz gut gefunden eigentlich. HubSpot und DocuSign finde ich eigentlich noch relativ, HubSpot ist letztlich ein Salesforce-Konkurrent, das ist der kleine Salesforce-Konkurrent. Der sozusagen alle, die sich Salesforce noch nicht leisten wollen, können mit HubSpot sozusagen eine gute Lösung rund um Sales, CRM und Marketing bestellen, sozusagen um jetzt für ein Startup oder ein kleineres Unternehmen sozusagen den ersten Weg in die Marketing-Cloud oder Sales-Cloud zu machen. Und dadurch, dass die Marke noch nicht so bekannt ist, glaube ich, sind sie noch relativ fair bewertet und haben auch noch viel Wachstum. Und da beschleunigt sich das Wachstum gerade sehr schön. Wenn man auf die Quartalszahlen sieht, sieht man, dass so diese wichtige Rule of 40 oder das Gewinnwachstum, weiß nicht, ob du es parallel bei Bloomberg gerade checkst, aber du müsstest sehen, dass sie so jedes Quartal ein bisschen schneller wachsen. Und obwohl Corona jetzt mehr und mehr vorbei ist, dann siehst du, dass sie sehr gut Momentum gewonnen haben durch Corona.
In letzter Zeit. Und Q4, 35, Q1, 41, Q2, 52, aber jetzt Q3 estimated nur noch 43 und Q4 40.
Die schätzen halt sehr konservativ wie jede Firma, ne? Also die werden darüber weg. Da bin ich mir relativ sicher, da werden sie überraschen, aber das erwarten die Analysten natürlich auch schon.
Okay.
Und ich glaube, das Multiple ist aber noch unter 50, was dann wieder fast fair wäre bei dem Wachstum. Kannst du mal checken?
Das Multiple ist
35 oder 36?
Es gibt kein Multiple, weil es keine Gewinne gibt.
Also Sales Multiple, meine ich.
Also Sales Multiple.
Bei Software schaut man dann fast immer auf Sales.
Entschuldigung, dass ich jetzt hier auf Gewinne gucke. Was ist denn das für eine Unverschämtheit? Das Sales Multiple, wir haben also Revenue von für dieses Jahr 1270, also 1,3 Milliarden, und die Bude ist wert derzeit
30 Milliarden ungefähr.
31,3 und Enterprise Value 30,9.
Genau, also so 24er, 25er Multiple wahrscheinlich, wenn ich es richtig rechne. Und dann, das ist für das Wachstum von 50% eigentlich ein relativ faires Sales Multiple. So. Und dann, ansonsten haben sie ähnliche Margen wie alle Softwareprodukte, von daher finde ich das fair. DocuSign, ähnlicher Fall, sehr günstig, wächst gut hinten raus.
War auch mal eine Triple A, die erinnere mich dran.
Ja.
Das war da dieses, aber wir haben letztes Mal unseren hier in internen Adobe genutzt, diese Signature-Suite. Die hat super funktioniert. Warum brauche ich jetzt DocuSign?
Das sind definitiv die zwei Lösungen. Und Google wird auch eine eigene Lösung bauen und hat schon eine eigene Lösung für. Also es ist Dokumenten oder virtuell Dokumente unterschreiben,
aber rechtsgültig.
Die Angst ist so ein bisschen, ich glaube, warum die relativ günstig bewährt ist, dass alle glauben, das ist ein Einmalphänomen durch Corona, dass jetzt alle mal sowas machen mussten. Ich glaube aber tatsächlich, also der große Digitalisierungstrend, ne, dass die vielleicht sogar in Behörden damit reinkommen, das setzt sich ja weiter. So, und sei es nur, wenn es nur der private Sektor ist, also Unternehmen, das wäre noch viel Platz für weiteren Wachstum, weil am Ende werden wir alles digital unterschreiben, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und die zwei großen sozusagen, wenn man darauf noch was legen will, müssen sie entweder in den Regierungssektor reinbekommen, dass man da wirklich als die bevorzugte Digital Lisierungslösung akzeptiert wird. Oder, und das wäre noch besser, sozusagen, wenn sie den Notar mehr und mehr virtualisieren kann. Also der Notar wird es als Person wahrscheinlich weitergeben, aber der braucht vielleicht kein Office mehr, weil der über DocuSign mit dir telefonieren kann. Und da hast du so eine Art Notariat per Zoom und das baut nach meinem Verständnis DocuSign auch. Und dafür sind sie aber sehr günstig bewertet, weil, glaube ich, alle glauben, dass sie nach Corona einbrechen, was ich wiederum nicht glaube. Asana, das ist ein Projektmanagement-Tool, das ist relativ teuer, würde ich jetzt vielleicht nicht reinnehmen. Dann, um E-Commerce weltweit abzudecken, würde ich, obwohl auch die natürlich teuer sind, aber teuer ist für mich dann auch immer der Indikator so ein bisschen, dass das wahrscheinlich gut ist. Ich kaufe es jetzt nicht, weil es teuer ist, aber ich lasse mich dann auch nicht abschrecken, weil sagen, wenn ich kaufe lieber eine gute Firma zu teuer, als Schrott billig zu kaufen. Sagen die
also Wisch würdest du nicht kaufen. Meine
Kinder sagen immer,
bei
Wisch
gekauft, das würdest du nicht machen. Ich
finde das Modell schon scheiße, aber bescheiden. Aber die
könnte es nicht gut werden, wenn jetzt irgendwie die Lieferketten alle kaputt gehen, dass du bei Wisch dann irgendwie noch was kriegst?
Die kriegen das ja, wie wollen die das? Also die kriegen es ja weder auf dem
Schienenweg. Ich ziehe meinen Einwurf.
Wie war der Spruch, Wisch ist nicht Schnee? Was hattest du
bei Wisch gekauft.
Ja, bei Wisch gekauft.
Sagen die Kinder immer.
Hast du bei Wisch gekauft.
Also wenn die meine Frisur sehen, die sitzen mal wieder schlecht, dann hättest du bei Wisch gekauft. Oder irgendeinen anderen Kram. Der Podcast klingt wie bei Wisch gemacht.
Dieser natürlich nicht.
Das ist, was man sich sonst immer wünscht, dass die Marke sozusagen, also dass das Unternehmen zur Marke wird, wie bei Googlen. Aber in dem Fall wünscht man sich es, glaube ich, nicht. Das ist ein gutes Gegenbeispiel.
Das stimmt.
Also die zwei guten E-Commerce-Plattformen, glaube ich, die am schnellsten wachsen gerade, sind wahrscheinlich Mercado Libre in Südamerika und die SEA Holding oder Limited in, also
C-Limited, die haben doch dieses Shopee, ich erinnere mich dran.
Genau,
da musste die Frau Ettel neulich immer Shopee irgendwie live vorlesen und fand das total doof. Das hat man mal als Triple-E-Idee. Findest du gut?
Ja, glaube ich. Also dieser südostasiatische Markt, der Vietnam, Philippinen,
die
Thailand.
Die geht doch Indien Shopee. Das ist doch der große Deal. Das haben wir damals erzählt. Und das wäre der neue große Deal, dass sie angreifen Amazon und Walmart in Indien und da jetzt der drittgrößte werden und da ganz Großes machen.
Genau, und sie greifen sogar in
Polen, haben sie auch
in
noch.
Südamerika Mercado Libre an und Polen. Genau. Polen, also sie expandieren sehr stark und das Ganze getragen von einem sehr starken Payment- und Gaming-Modell. Also sie können das sehr gut selber gegenfinanzieren und sehr furchtbar teuer, aber wachsen auch noch sehr schnell.
So. Haben wir jetzt 10 zusammen?
Nein, noch nicht ganz. Ansonsten, um auf den Payment-Sektor zu setzen, würde ich Square noch reinnehmen. Okay. Das ist das andere, in Anführungsstrichen, Startup von vom Twitter-Gründer. Der,
besser gelaufen als Twitter.
Square hat immer gut abgeliefert, auch wenn man immer Angst hatte. Bei Corona brechen die Offline-Sales weg. Das ist nicht so gekommen, beziehungsweise wurde es sehr gut kompensiert mit Online. Dann, als die Läden wieder aufmachten, ist Online nicht weggebrochen. Also wird, sagen, alle Ängste treten nicht ein. Und sagen, es wird immer sehr gut gegen die Roadmap delivered und kommt immer mal wieder eine ganz neue Idee, wie jetzt zum Beispiel eventuell den Musik- und Künstlermarkt nochmal stark sozusagen so eine Art Trinkgeldsystem oder Payment-System dazwischen aufzusetzen. Finde ich gut. Dann Ich würde, und das ist vielleicht nicht für jedermann, aber sondern für die Leute, die so mit ein bisschen Risiko leben können oder mit viel Risiko leben können, aber dann das als kleine Position bitte, würde einen kleinen China-Korb auch reinmachen, sagen, weil ich China nicht wirklich gut verstehe, wäre das bei mir dann immer eben Tencent, Alibaba und vielleicht Pinduoduo oder vielleicht noch ein JD, aber eine der oder zwei der vier großen Plattformen.
Aber da müssen wir kurz nochmal drüber reden dann jetzt an der Stelle.
Bitte?
China, weil das hat, da gab es tatsächlich auch viele Fragen. Ne? Also Alibaba irgendwie auch wirklich eine der immer noch beliebtesten Kleinanlegeraktien. Aber die fragen halt alle, die unsere Hörer, wie groß ist dieser China-Makel? Wie lange hält er noch an? Okay, das weiß wahrscheinlich wirklich niemand. Aber kann ich überhaupt noch da reingehen oder sollte ich verkaufen, weil es einfach völlig unkalkulierbar ist? Also ich meine, bei Alibaba, das sagen auch alle immer, auch von unseren Hörern, die Fundamentaldaten immer noch
40% billiger.
Immer noch grandios gut. Die Frage
ist 40% für eine KP, ist es gerechtfertigt? Oder würdest genau, du sagen, brauche ich einen Mehrabschlag?
Also es war immer halb so günstig wie Amazon bei ähnlichen Zahlen und auch wirklich, wirklich vergleichbaren Geschäftsmodellen. Und dann hat es halt jetzt nochmal vom Höhepunkt die Hälfte verloren. Also letztlich ist es gepreist, als wäre es mit 3/4 Wahrscheinlichkeit oder mit 75% Wahrscheinlichkeit ein Totalverlust. So, das finde ich nicht an. Also so hoch. Es gibt ein Risiko, so das ist auch ganz wichtig. Und das sagen wir seit der ersten Stunde in unserem Podcast immer, dass China tatsächlich sagen, von allen Aktien ist das echte Totalverlustrisiko da wahrscheinlich am höchsten. Nämlich, dass wirklich irgendwas enteignet wird oder diese ADRs hochgenommen werden. Die Aktien werden ja verwaltet auf irgendwelchen Karibikinseln letztlich. Das ist schon eine riesen Gefahr. Aber ob diese Gefahr jetzt 75% groß ist, glaube ich nicht. Aber weil es diese Gefahr gibt, dürfen halt viele oder wollen viele nicht mehr investieren. Und dadurch ergibt sich, glaube ich, eine Chance für die, die das Risiko tragen können. Also man muss halt trotzdem damit leben, dass vielleicht die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls 40-50% ist. Aber insgesamt ist der Abschlag, glaube ich, zu groß, weil es einfach Leute gibt, die mit dem Risiko nicht gut schlafen können. Und das ist total okay. Und deswegen soll es, also wenn ich damit leben kann, dass mal 10% seines Depots über Nacht verschwinden, der sollte es definitiv nicht machen. So. Und auf keinen Fall sollte man irgendwie ein Drittel seines Depots da drin haben. Das ist wirklich Harakiri. Aber
okay. Moralische Skrupel haben wir auch nicht.
Im Vergleich zu, also dann kannst du einen Amazon auch nicht haben.
Naja, die also,
und ein Facebook sowieso nicht.
Und ein Apple auch nicht. So. Die bauen am besten ihre Telefone
von Uiguren. Ja, wenn Uiguren irgendwie Zwangsarbeit müssen und Menschen werden da auch gerne mal benutzt, um zu testen, ob ein neuer Medikament gut funktioniert. Weiß ich nicht.
Ja, du sitzt gerade vom Apple-Rechner, also der wurde vielleicht dort gebaut. Oder dein Ladekabel kommt mit Sicherheit von dort. Also, ich finde die Bedenken total valide, aber das konsequent durchzuleben, wird schwer. So, dann müssen wir mit Rechenschieber und in der Jutekutte hier sitzen beim nächsten Mal.
Oder so ein T-Shirt mit den
16 Nachhaltigkeitskriterien.
Ganz genau. Was war schon so ein bisschen blau angelaufen.
Ja, ich frage mich gerade, wofür dieses leichte Grün steht.
Das steht hinten
drei Grün.
Drei Grün?
Drei Grün.
Er könnte sich umdrehen.
Kann ich schlecht reden. genau, aber ich finde, also für jemanden, der Risiko und Wachstum mag, so, okay. kann man China machen, muss man nicht. So.
Haben wir es jetzt 10 zusammen, die 10 Top-Picks?
Dann hätte ich BioNTech noch drauf und ZipRecruiter, das hast du letzte Sendung, glaube ich, oder bei Devlon Chapitz.
Ja, wir waren große Fans von diesem Engpass der Personalwirtschaft.
Wir haben uns ja schon mehrmals privat darüber unterhalten. Und ich glaube, sozusagen einer der großen, also es gibt einmal diesen konjunkturellen oder zyklischen Trend gerade, dieses Rehiring nach Corona, also die Leute, die jetzt irgendwie durch Kurzarbeit oder Furlough in USA sozusagen aus dem Job rauskommen, die jetzt wieder an den Job oder an den Herd, an den Burgerflipper, auf den Bock wieder raufzubekommen, ist unheimlich schwer. Und sozusagen davon profitieren die Jobbörsen, die während Corona natürlich eine schwere Zeit gehabt haben. Und gleichzeitig, und das ist viel wichtiger, und das ist, worin ich eigentlich investiere, ist sozusagen der langfristige Trend. So am Beispiel Deutschland, es gehen jedes Jahr 500.000 Leute mehr in Rente, als in den Arbeitsmarkt eintreten. Und wir haben keine Idee, wie wir die ersetzen können. Und das ist letztlich in allen zivilisierten Gesellschaften, die mir bekannt sind, zumindest so, wo ich mich ein bisschen auskenne, der Welt so. Und ich bin schon etwas länger in einem Berliner Unternehmen investiert, die sich damit beschäftigen, Heyjobs, und die haben das vor 5 Jahren gesehen. Also das ist eigentlich viel spannender, dass sie dieses Problem vor 5 Jahren angefangen haben zu adressieren. Und ich sehe, wie die jetzt quasi Umsatz drucken und wachsen. Und habe dann geschaut, wo sehe ich das eigentlich auch? Kann ich da irgendwo public investieren? Gibt es eine Aktie, die es macht? Und am ehesten dran an diesem Modell ist tatsächlich, glaube ich, ZipRecruiter, die das sehr ähnlich machen, dass sie halt versuchen, die Arbeitnehmer aus den sozialen Netzwerken und aus allen Quellen bei Google über alle möglichen Werbeformen einzusammeln und zu binden an die Plattform. Gleichzeitig dann sozusagen den Match herzustellen zu Arbeitnehmern, die sagen, alle gerade Kräfte suchen. Also alle großen Arbeitgeber sind letztlich da Kunden in Deutschland bei der Plattform, bei ZipRecruiter in den USA letztlich ganz ähnlich.
Aber wahnsinnig teuer, die Aktie. Ich habe sie mir angeguckt. Ich habe auch selbst mir ein paar Aktien, ein paar Stücke geholt.
Sechsmal Umsatz, findest du das viel?
Wir haben doch gerade gehört, teuer ist kein.
Ich habe mir Randstad angeguckt, die haben nur die Hälfte und die haben Monster.
Ja, aber die machen bei Randstad ist ja sozusagen.
Die Zeitarbeit,
auf dem Balance Sheet und dann hast du das gesamte Gehalt drüber.
Ich weiß.
Das kannst du nicht vergleichen.
Das ist ein Problem, aber weil vielleicht gibt es auch günstigere.
Ich glaube,
also ZipRecruiter. Wir haben uns mal alle angeguckt und da gibt es, weiß ich nicht.
Der Nutzer wollte ja sagen, die Top 10 und einen Geheimtipp haben. Und sagen,
ZipRecruiter wäre der Geheimtipp.
Gerade weil ich sie für relativ günstig halte. Okay. Und ich glaube, was man noch nicht sieht bei ZipRecruiter ist, die sind ja noch relativ jung. Die sind damit vor auch, ich glaube, 6-7 Jahren gestartet. Und der Jobmarkt sieht eigentlich so aus, dass der Jobmarkt nicht ein großer Markt ist. Die USA, so alle, die arbeiten wollen in den USA. Sondern es sind eigentlich ganz viele Mikromärkte. Nämlich zum Beispiel Truckfahrer in Chicago oder Callcenter-Mitarbeiter in New York. Oder wo auch, die sitzen vielleicht nicht in New York, das ist ein bisschen teuer, sagen in Delaware. So, und sagen, damit der Marktplatz wirklich gut funktioniert, brauchst du diese Liquidität. Das heißt, du brauchst eigentlich in jedem dieser Mikromärkte, also sagen wir, es gibt 50 Jobs und 50 große Städte, dann wären es allein schon 2500 Märkte. Und wenn du da erstmal alle Arbeitnehmer kennst oder einen Großteil der Arbeitnehmer kennst, dann kannst du ja eigentlich den Arbeitgebern anbieten, so wir kontaktieren für dich gerade alle Leute, die gerade Küchenhilfe sind zum Beispiel.
Aber wie machen die das? Das würde mich mal interessieren, weil ich habe selbst mich mal da umgeschaut, wir haben es ein bisschen recherchiert und dann habe ich mal ZipRecruiter selbst mich da angemeldet und dann musste ich mich aber anmelden. Aber ich bin ja hier erfolgreich angestellt, ich liebe meinen Job und eigentlich müsste ich das ja nicht machen. Also alle Leute, die einen Job schon haben und die erfolgreich sind, warum sollen die sich da anmelden? Und wie kommt ZipRecruiter zu mir, wenn ich nicht zu denen gehe?
Das würde mich interessieren. Das ist eine sehr gute Frage. Der große Wandel ist eigentlich, dass früher haben Leute, die unbedingt einen Job gebraucht haben, sind zu Stepstone oder zu Indeed gegangen oder zu Monster und haben gesagt, ich suche jetzt einen Job, ich gucke mal, was es gibt am Markt. So. Und heute ist aber so, dass du die Leute eigentlich so ein bisschen aus dem Job oder aus latenter Unzufriedenheit mit dem Job abholen musst. Und das heißt, du gehst dorthin, wo die Nutzer sind. So, und das kann Facebook oder ein Instagram sein, das kann ein Google sein.
Das ist LinkedIn eher noch. Also bei LinkedIn kriege ich auch laufend mit, hier habe ich doch, gut, geht
doch
zum Tagesspiegel,
kann auch
mach
LinkedIn
doch dies,
sein,
mach
kann
doch jenes.
Auch Xing sein.
Das verstehe ich ja noch, da bin ich aber angemeldet.
Netzwerk
bei ZipRecruiter bin ich nicht angemeldet. Bei LinkedIn habe ich mein Profil, da gebe ich immer werde aber ein bisschen was beworben.
ZipRecruiter ist in Deutschland noch nicht aktiv, muss man dazu sagen. Deswegen ist
doch, die kannst du da eingeben, das siehst du auch.
Ja, aber du würdest deren Werbung jetzt, die versuchen dich noch nicht aktiv darauf zu ziehen. Aber sagen, ZipRecruiter, woran die natürlich arbeiten, ist, dass sie herausfinden, zum Beispiel, wie spreche ich Journalisten an? Also sie sagen, sie haben jetzt einen großen Kunden in den USA, sagen wir Business Insider, der sucht jetzt 10 Journalisten für neue Büros in den ganzen USA oder so. Dann würden sie versuchen, wo finde ich jetzt über soziale Netzwerke Leute, wo wir glauben, die arbeiten gerade in dem Beruf oder in einem ähnlichen Umfeld und versuchen, die über soziale Medien zu identifizieren, also ein bisschen zu profilieren und dann ähnliche Leute zu finden. Und ich glaube, in diesem Prozess kann ZipRecruiter aber noch gar nicht so weit sein, dass das super effizient ist. Und trotzdem machen sie aber schon Gewinne oder einen positiven Cashflow, glaube ich, wachsen sehr schnell. Und diese Marktplätze sind aber eigentlich noch gar nicht liquide oder eingeschwungen. Also es ist noch gar nicht so, dass die schon einen Großteil der Mitarbeiter irgendwie katalogisiert haben oder direkt ansprechen können, sondern da kommen sie wahrscheinlich mit mehr Wachstum über die Zeit hin. Und daraus müsste sich so nach aller Erfahrung, die ich mit Marktplätzen in der Vergangenheit habe, müsste sich eigentlich so eine Art Hockeystick ergeben. Das heißt, dass die Profitabilität hinten raus nochmal sehr stark steigt, dass auch das Wachstum und die Kundengewinnung nochmal einfacher wird. Und sozusagen das Wunder ist eher, dass sie in dem Stadium, wo sie jetzt schon sind, schon so gut funktionieren.
Und wie kommen sie zu mir? Also ich bin jetzt bei Twitter, okay, und jetzt würden die mich ausfindig machen. Was machen die dann zu mir?
Da steht kein Bock mehr auf den und den Verlag. Oder die können vielleicht den Arbeitgeber targeten. Und dann sagen die, kein Bock mehr auf den und den Verlag, versuch's doch mal mit dem. Und
weil,
du hast gerade einen schlechten Tag,
der Chefredakteur
hat dich gerade schlecht behandelt.
Wo wird mir das ausgespielt?
Im Twitter-Feed, im Facebook-Feed, im Instagram-Feed.
Ach so, okay, gut.
Da, wo du gerade bist, da, wo die Menschen sind. Und es gibt immer Leute, so, die haben jetzt nicht genug Anreiz, gerade aktiv einen neuen Job
zu suchen, aber die
sind
vielleicht
gerade
unzufrieden und dann würde man, okay, das verstehe ich.
Und so funktioniert der Jobmarkt der Zukunft. Aber weil, wenn mir immer jemand sagt, so, ich finde keine Programmierer, obwohl ich meine Jobanzeige schon seit einem Jahr draußen ist, ja, kein Wunder. Programmierer suchen nicht nach Jobs, sondern du musst die halt aktiv irgendwo entweder abwerben oder auf der Straße überreden oder was weiß ich. Und ich glaube, da ist ZipRecruiter sozusagen von den börsennotierten Firmen gerade die das am besten können und sind aber, glaube ich, noch in so einem Unreifestadium, wo man noch gar nicht sieht, wohin das eigentlich gehen kann. Und die Market Size, also das ist vollkommen klar, dass der Jobmarkt groß genug ist und dass das Problem groß genug wird und nur noch schlimmer wird, Das ist, glaube ich, vollkommen klar.
Okay. Also, da aber wer macht halt das Geschäft? Das habe ich mich halt gefragt. Die Klassik, du findest die klassischen Anbieter nicht?
Ja, ich glaube, Indeed, die zu Recruit Holding gehören, also einer japanischen Konglomerat, die werden auch einen Großteil des Marktes. Ein Stepstone wird auch einen großen Teil mitnehmen. Vielleicht auch ein Monster und auch die Arbeit des Vermittler werden davon profitieren. Sozusagen, weil ich dann wieder das suche, was am stärksten wächst, sozusagen, und noch am meisten unterbewertet ist, da finde ich im Moment ZipRecruiter. Und die sind nicht so groß, ich glaube 3, 4, 5 Milliarden, maximal 7. Irgendwo in dem Dreh. Deswegen vielleicht noch nicht so beachtet, aber ich glaube, die könnten über die nächsten Jahre sehr solide so jedes Jahr 30% Wachstum abliefern. Und das ist wäre ja eine extrem gute Rendite, wenn das klappt. Das dahinterliegende Problem ist auf jeden Fall groß genug und eigentlich sehe ich nur, wie sie es selber gegen die Wand fahren können. Oder wenn man ein Risiko sucht in einer Suppe, dann ist es bestimmt, dass natürlich auch Google und Facebook versuchen, dieses Problem für Arbeitgeber zu nutzen. Ich glaube, die Zukunft wird so sein, dass wenn du jemanden einstellen wirst, wir haben vorhin über diese Signing-Bonuses geredet. Also es wird vollkommen normal sein, dass man 2, 3 Monatsgehalte, also selbst wenn ich nur, in Anführungsstrichen nur, also wenn ich einen Koch suche oder einen LKW-Fahrer, werde ich trotzdem wie ein Headhunter irgendwie 2, 3 Monatsgehälter zahlen müssen, um die Leute überhaupt zum Wechsel zu bringen oder einen Personalvermittler zu finden, der mir die Leute ranschafft. Wir sehen das jetzt in UK ganz stark, ne, wo die LKW-Fahrer fehlen. Und das, was wir heute so in hohen Posten oder in wirklich Fachkräfte bei irgendwie IT oder so sehen, das werden wir in Zukunft
überall
sehen, glaube ich.
Und auch bei uns noch, also auch bei Journalisten. Wir haben ja jetzt seit 2019 drei Nullrunden hintereinander.
Ja, das ist so ein bisschen gibt's die Frage.
Da was, oder ist, sonst, das, ist der Markt dann doch...
Ob ihr so schneller ausstirbt als die darunterliegende Publikation.
Genau. Vielen Dank. Na, da kannst du vielleicht
darüber möchte ich jetzt nicht weiter reden.
Gott, danke.
Ich fand, das ist ein guter Geheimtipp. ZipRecruiter meine ich jetzt.
Ach so,
ne? nicht der Beruf des Journalisten.
Das waren jetzt alle Aktien, die ich auch wirklich, oder fast alle, die ich selber besitze. So. Das sind wirklich die, an die
ich glaube. Wie viel hast du insgesamt?
Davon ich habe wirklich nur 10 oder 12 im Depot. Ich habe noch so ein Spaßdepot in einer kleinen App, wo ich so ein paar, so eine Art Watchlist.
Also das, was ich wahrscheinlich als mein Depot nehmen würde, das wäre dein Spaßdepot und richtig, was heißt, wie muss man sich das vorstellen, so ein richtiger Pip-Glöckner-Wert hat er dann ein Volumen von weiß ich nicht.
Das ist so 5-10% des Depots, wenn ich 10, 12 Titel habe. Ne?
Okay, aber gut, wir müssen jetzt ja wissen, welches Volumen du da bewegst.
Wie groß, wie schwer ist das Depot?
Ja.
Das ist so groß, dass die Transaktionsgebühren sagen, weniger in Betracht fallen. Deswegen mache ich das tatsächlich auch bei der Hausbank.
Also du könntest es auch wie Frank Thelen, der das ja bei der Sparkasse.
Bei der Sparkasse mache ich es.
Welche Bank hast du da im Angebot?
Das ist tatsächlich die Commerzbank, weil der durchschnittliche Deutsche ändert seine Bankverbindung ja seltener als sein, also die Bankverbindung hält länger als die Ehe, sagt der Bankenmonitor jedes Jahr. Okay. Und so ist es auch bei mir. Also wobei also, ich
die ganzen Großen sind bei ihren Hausbanken und wir
Holger, wir machen so ein hippes Depot.
Wobei ich habe die Hamburger Sparkasse auch immer, aber da habe ich nur Kredite, ehrlich gesagt.
Da wird nicht, vielleicht sind deine Tickets zu klein.
Könnte sein.
Na, ich meine, letztlich kann ich bei meiner Hausbank, also ich kann alle Börsenplätze handeln, sagen die Gebühren ab einer gewissen Grenze sozusagen fallen ja ein bisschen weniger ins.
Aber du rufst nicht an wie der Thelen, sondern du machst es dann schon.
Nee, ich mache das natürlich über Online-Banking. Aber der Vorteil gegenüber einigen der Apps ist zum Beispiel, dass ich mir einen Handelsplatz aussuchen kann. Genau.
Komm, wir haben noch ein paar, zum Schluss noch 2, 3 kleine Fragen. Eine wollte noch wissen, wie du die wichtigen Informationen von den unwichtigen Trends und am Ende nicht mit einem brummenden Schädel da sitzt.
Wie ich das mache.
Ja, also das gibt's vielleicht eine Webseite, die für dich schon mal vorselektiert, was du findest oder welche Tools du nutzt oder verhörst du ja morgens, sagst du, ich meditiere erst mal 2 Stunden und dann laufe ich meine 10.000 Schritte und dann fange ich erst an, das Handy anzuschauen. Oder irgendwie hast du vielleicht Ideen, wie du scheinst ja auf Menschen einen klugen Eindruck zu hinterlassen und jetzt wollen die aber wissen, wie sie auch so klug werden, ohne dass der Schädel brummt.
Also der Schädel brummt trotzdem, das kann ich schon versprechen.
Okay, also ohne Schädelbrumm geht es anscheinend nicht.
Also ich glaube, die Sachen, die ich versuche jetzt mal meinen Morgen so ein bisschen zu rekonstruieren. Also ich kuratiere mir einen Twitter-Feed irgendwie aus Leuten, unter anderem, also so wie ihr oder anderen Leuten, sondern die regelmäßig schlaue Sachen twittern und kriege dadurch halt einen Newsfeed. Ich glaube, ich folge insgesamt so 3.000 Leuten, aber das bleibt dann trotzdem übersichtlich, weil ja auch nicht alle davon so aktiv sind. Ich habe gewisse Apps, die mir sozusagen Push-Alerts zu Nachrichten schicken. Ich muss mal gucken, welche das so sind, die ich typischerweise nutze. Seeking Alpha zum Beispiel, da kann man einfach die Aktien abonnieren. Also wenn man sein Depot oder fügt man die hinzu. Das gleiche kann man auch bei Google inzwischen machen. Ne? Wenn man Aktienkurs googelt, dann findet man da oben so ein Folgensymbol und dann kriegt man Push-Nachrichten, wenn es News zu der Aktie gibt. Das mache ich bei Google Seeking Alpha, Wall Street Journal, irgendwie Financial Times. Über die Apps bekomme ich Push-Nachrichten. Bloomberg habe ich die App, da kann man, glaube ich, auch die Aktien so ein bisschen abonnieren. Yahoo Finance schickt einem passende Nachrichten. Das ist schon relativ viel jetzt. Aber also, alle diese Apps lernen ja so ein bisschen die Interessen mit und dadurch schicken sie dann auch relevante Nachrichten zu den Aktien oder den Themen, für die man sich interessiert. Und das, außerdem höre ich natürlich auch selber viel Podcasts. Das sind eigentlich schon so die Hauptquellen, glaube ich. Ja, das ist eigentlich das, woher ich die Analysen. Okay. Und am Ende muss ich es halt selber verarbeiten. Also ich schaue mir dann wirklich auch die Earnings an und baue meine eigenen Sheets dazu und versuche das so ein bisschen zu verstehen, ob sich das gerade besser oder schlechter entwickelt.
Super. So, jetzt haben wir die letzten Aktien noch vom Zahnarzt. SLM Solutions, Lucid Motors und insgesamt Wasserstoff wollt ihr noch wissen.
Dieser Zahnarzt muss dir auch auf ewig dankbar sein. Ja, ne?
Würde ich sagen. Das ist so eine,
wie oft bist du überhaupt beim Zahnarzt? Ich höre mal, wie das dein Zahnarzt dir Fragen mitgibt. Es wirkt, als wirst du
SLM jede Solutions, auch eine Aktie vom Defner. Die mag der Defner auch. Und was sagst du zu SLM Solutions? Ich glaube, die machen 3D-Druck. War das nicht das?
Ja, genau. Also ich habe die verort sie auch beim 3D-Druck, aber ja, die sind irgendwie, glaube ich, 300-400 Millionen wert oder so. Also ich habe mir noch nie angeschaut, ehrlich gesagt, deswegen kann ich nichts
sagen. Lucid Motors, der Tesla-Jäger, der zumindest schon mal meint, was zu bauen, wenn auch noch nichts, kein Auto auf der Straße hat, ist das was?
Gefühl sind die neuen Automobil, also diese neue Generation Automobilwerte scheinen mir alle überwert zu sein, weil sie sozusagen alles wetten auf den nächsten Tesla sind. So, weil wenn man das wetten will, dann kann man wahrscheinlich einfach jeden mitnehmen und trifft irgendwann den nächsten Tesla vielleicht. Okay. Aber wenn du siehst, wie das dieses neue Ding von Geely und Volvo, wie heißt es, Polestar, glaube ich, ne?
Polestar.
So wie, also mit was für ein Bewertung es an die Börse kommt, so, das kann ich nicht, also ich kann da nicht sagen, dass mich das interessiert. Ich würde persönlich da nicht investieren. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, man trifft den nächsten Tesla mit, die gibt es bestimmt. Aber dann müsste man eigentlich auch, weil da abzusehen, wer jetzt erfolgreich ist, finde ich schwer. Also ich kann jetzt nicht sagen, was der Unterschied zwischen einem Lucid Motor, einem Rivian oder einem so einem Polestar ist und wer da die besseren Chancen gerade hat. Wasserstoffsektor habe ich relativ früh beschlossen, dass ich das nicht verstehe oder also das für komplett überbewertet halte. Also ich sehe nicht, wir gucken uns regelmäßig im Podcast Plug Power an, weil ich das für besonders schlimm halte, was da getrieben wird. Aber ich glaube, das ist sozusagen nicht Hightech, sondern relativ niedrige, einfache Technologie, die langfristig meiner Meinung nach sozusagen im Manufacturing nach China wahrscheinlich laufen wird, so wie die Solarindustrie auch komplett nach China gegangen ist. Ich glaube ganz sicher, dass irgendwie Flurförderfahrzeuge, also Gabelstapler, LKWs, vielleicht Schiffe, vielleicht Flugzeuge mit Wasserstoff fahren werden.
Chemieindustrie vielleicht auch.
Genau, oder vielleicht wird man es auch die Effizienz so hoch bekommen, dass man irgendwie Storage damit macht, also Energie sozusagen über Tagen überwintern lassen kann damit. Aber dass das sozusagen, dass die Margen da so hoch, also je größer es wird, desto kleiner werden letztlich die Margen werden in dem Bereich. Weil ich sehe da jetzt nicht, wie die Skalen, du hast hohe Konkurrenz, du hast zwar Skaleneffekte, aber das ist schwer, die sozusagen abzusichern. Also hast du keine Modes, würde so Warren Buffett sagen. Also wer
der Burggraben,
der berühmte. Glaubt man, da kann irgendjemand Technologie bauen, die einen wirklich abhebt von der Konkurrenz. Und daran glaube ich nicht. Und deswegen denke ich, wird es am Ende um Preis gehen und margenarm sein, dann wahrscheinlich nach China wandern dadurch. Und dann kann ich nicht rechtfertigen, dass die teilweise mit 30, 40 Mal Umsatz wie eine Softwareaktie bewertet werden. So, da fehlt mir die Fantasie einfach. Und deswegen glaube ich an die Wasserstofftitel, die ich kenne, zumindest nicht. Plus, dass die von der Governance teilweise wirklich, also sozusagen von wie da Geschäfte gemacht werden, das auch ein bisschen kompliziert ist, dass man da den Kunden teilweise Beteiligung gibt, damit sie überhaupt Dinge abnehmen und so.
Eindeutiges Urteil, würde ich sagen. Und wir haben wieder gnadenlos überzogen. Aber jede Minute hat sich gelohnt und ich glaube, wir haben so viele Aktienideen durchgerattert, wie man so schön sagt. Inklusive der Top-10-Liste. Ja. Wie noch nie. Und deswegen, was sagst du mal, wir haben die Welt
umrundet? Die Welt haben wir umrundet und vor allem einen ganz feinen Schaumwein hier bekommen. Ja. Das muss man wirklich sagen, das war sehr lecker.
Weil wir immer sagen, die Leute sollen ihren eigenen Research machen. Sozusagen, wer sich die Titel nochmal anschauen kann, die sind fast alle in diesem Sheet, was wir immer benutzen, drin. Da kann man nochmal schauen, sozusagen, ob man daran
glaubt. Sagt einfach die Webadresse nochmal. Also er macht den Doppelgänger-Podcast, das kann man nochmal dazu sagen. Hätten wir auch nochmal im Vorspann gesagt. Und wo findet man jetzt den Sheet, damit die Leute auch alle das sehen können?
Doppelgänger.io/Sheet, S-H-E-E-T und sagen, macht auf jeden Fall euren eigenen Research, schaut euch das an, ob ihr sozusagen an die Zahlen glaubt und ob das die richtigen Aktien für euch sind. Und ansonsten lasst die Finger davon und
kauft euch einen ETF.
Genau.
Schön, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann,
ETF am Ende.
Ja, dann gut. Sagen wir, Pip, vielen Dank, dass du nochmal da warst. Und ich bin mir sicher, es gibt so viele Fragen noch vom Zahnarzt das nächste Mal.
Das klingt so endgültig.
Aber also, die Top 10 müssen wir nicht nochmal machen. Dann
ist noch die Flop 10. So, uns ist ja eigentlich
wir haben ja am Anfang
wichtig
auch
im Podcast
Flop
auch die Flops.
Wir haben ja doch am Anfang gehabt, die Flops. Ging doch schon los.
Das haben die Corona-Verlierer.
Ja, das ist ja auch Flop.
Es gibt noch so viel, ich glaube, man muss auch kritisch.
Den neuesten heißen Scheiß machen wir das nächste Mal.
Diesmal mit neuesten heißen Scheiß?
Ja.
Sehr gut.
Philipp, vielen Dank.
Ja. Danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir immer Spaß gemacht.
Ja, danke.
Toll.
Gut.
Bis Tschüss. Zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschö.
Oh Mann, Nando. Ja, wunderbares Gespräch mit Pip. Am Anfang hat es so ein bisschen, es plätscherte. Wir haben uns so ein bisschen an dieses Gesprächstempo vom Gast angenähert oder, ja, es ist.
Ja, ich finde, also der Pippe hat ja echt auch viel zu erzählen, die Details und die Zahlen, und wir wissen ja, ihr habt uns die Fragen geschickt, er hat sie beantwortet, ich fand's, also nachher nahm's Fahrt auf, als Gorillas dann kam, dann wurde er gegrillt und da hat er auch ehrlich gesagt, ich finde, er hat ehrlich geantwortet, ich fand's gut, ich fand's super informativ, ey, und wir haben die Top-10-Liste plus Geheimtipp, was willst du mehr?
Und außerdem ist es auch höflich, wenn man so ein bisschen den Gast spiegelt. Macht das ja auch, wenn man so sich gegenüber sitzt und ein anderer einen anspricht, dann macht man das, spiegelt man das Verhalten. Man macht die Arme so hoch und die Arme runter und so. Und dann hat der andere ein wohliges Gefühl. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, wir haben so ein bisschen die etwas ruhigere Art vom Gast angenommen. Und vielleicht fand er das ganz sympathisch hier.
Vielleicht ist es auch ein guter Mix, muss man ja auch mal sagen.
Wir haben auch nicht so oft zwischengeredet, das machen wir normalerweise. Und da haben wir uns schon häufiger Trash habe ich ja bekommen, weil wir ja zwischengeredet haben. Und meine Frau hat sich auch beschwert, dass insbesondere, wenn Alkohol genossen wird hier in der Show, dass ich dann zu aufgekratzt wäre. Er hat es bei mir heute sedierend gewirkt.
Ja, aber ich finde, du hast dich einfach besser benommen als sonst. Und das ist ja auch schön. Benommen. Und wir hoffen auch, dass wir die Fragen größtenteils, natürlich nicht alle abgebildet haben, aber wenn ihr noch was habt, ich bin felsenfest davon überzeugt, ja, der Pip beantwortet sie auch mal.
Wir haben vergessen, die Frage vom Defner nach Jumia zu stellen. Ah, wir haben nicht Palantir besprochen. Wir haben auch nicht besprochen, worauf es bei einem Fonds ankommt, auf den Fondsmanager oder auf das Fondskonzept. Also wir haben noch einige Fragen. Und insofern haben wir noch was übrig für das nächste Mal, wenn Pip wiederkommt. Und oder vielleicht auch für die nächsten spannenden Gäste, die wir haben.
Genau.
Ja,
Nando. Ich würde sagen, die Welt umrundet.
Die Welt ist umrundet, genau. Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und am Montag, da geht's hier schon weiter mit Philipp und mir.
Auch und vor allem deshalb gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.